ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, willkommen zur 36. Folge vom Sportrechts-Podcast Liebling Boßmann. Heute hier in der Kanzlei sind vertreten
Fabian
und Robert und zugeschaltet das dritte Mitglied
aus München, remote, Holger, hallo.
Genau, und wir haben einen Gast heute, da freuen wir uns sehr, Christian Ehrenberg, seines Zeichens Aufsichtsratmitglied beim 1. FC Nürnberg. Und ja, willkommen bei uns im Podcast, Christian.
Hallo, Grüße nach Berlin und notgedrungen auch nach München, lieber Holger. Danke für die Einladung.
Ja, wir hatten es vor 1-2 Wochen, glaube ich, schon mal probiert. Da kam es krankheitsbedingt, war es mir leider nicht möglich, das vor Ort in Persona mit euch durchzuführen. Aber jetzt machen wir es hier auf dem Wege und ja, wird bestimmt auch gut. Ja, ich würde dich mal kurz ein bisschen vorstellen, so zum beruflichen Background und was du so machst, bevor wir dann in Medias Res gehen und uns anschauen, was so deine Tätigkeit beim Club so ausmacht. Geboren 1973, habe ich gefunden. Ich muss mich natürlich hier auf das die allgemein zugänglichen Quellen im Internet verlassen. Dann korrigiere mich bitte gleich, wenn das nicht stimmt. 73 geboren. Ich nehme an, in Nürnberg war nicht, das konnte ich nicht.
Nein, in meiner Heimatstadt Kulmbach tatsächlich.
Ah, schön. Gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Seit 2011 habe ich gefunden, Berater und Projektbetreuer im Bereich Musik und Medien. Dann 2007 beim Medienunternehmen Sazonido GmbH mit Sitz. Samsonido, genau. Mit Sitz in Frankfurt und seit 2015 dort auch als Geschäftsführer. Mit dem Unternehmen seid ihr an der Schnittstelle zwischen Musik, Film und Investoren. Geldern und macht Beratung von in dem Bereich und habt seid auch Label für einige Gruppen. Kannst ja vielleicht auch nochmal kurz sagen, ist auch ganz interessant, was für Art von Musik das ist. Was ich auch noch gefunden habe, ist ein Sportpodcast-Projekt. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder wie das fortgeschritten ist. Sag vielleicht auch noch was
das
zu sagen.
Das hat andere Wege genommen, aber tatsächlich in diese Richtung geht ein Teil von dem, was wir mit Sazonido machen, auch. Also ganz generell Podcasts etc.
Sehr schön. Von 2011 bis 2014 warst du schon mal Aufsichtsratsmitglied beim 1. FC Nürnberg und nun wieder seit Oktober 2015. Mhm. Ihr seid zu 8. Zu neunt, genau, also plus du plus ja. 8, genau. da kommen wir noch im Einzelnen zu, was so eure Aufgabenbereichen sind. Was du auch noch gemacht hast, ganz interessant, 2015 Abschluss KAS Sportmanagement Weiterbildung an der Universität St. Gallen mit der spannenden Abschlussarbeit, Holger wird's freuen, der Fußball im Spannungsfeld zwischen Kommerzialisierung und Volkssport. Holgers Lieblingsthema Tradition und Fußball. Geht das noch? Kommen wir heute auch noch kurz zu. Das ist so der kurze, schnelle Abriss über deine Vita und ja, ergänze die gern und Holger hatte vielleicht, glaube ich, auch noch was anzumerken.
Ja, also das Einzige, was ich immer sage, um diesen Beruf, Musikindustrie und so, zumindest für meine Position ein bisschen zu entmystifizieren, ich mache den langweiligen Kram, ich wälze da die Verträge und mache irgendwelche Excel-Tabellen, schaue mir an, was Kataloge wert sind und wenn Rechte irgendwo über den Tisch gehen, das ist also quasi der langweilige Part.
Was heißt denn da langweilig? Das ist das Spannendste, was man sich vorstellen kann.
Oh Gott, ich habe vergessen, in welchem Podcast ich bin. Ja, natürlich.
Nur ist es raus,
ja. Ja. Nee, ist klar, nee. Nee, das ist ja das Schöne, wir haben ja auch viel, unser Background als Kanzlei ist natürlich auch in der Branche, im klassischen Musik- und Medienrecht. Und da ist das Schöne für uns Anwälte halt eben auch mal mit diesen Kreativen mal überhaupt ein bisschen Kontakt zu haben, dass man mal dort reinschnuppern kann in deren tollen Denk- und Schöpfungsprozesse und da ein bisschen teilhaben kann und dann doch die Verträge prüfen muss, aber immerhin in einem schönen Metier. Das ist das Angenehme an der Sache.
Ja, also Chris und ich haben uns über einen Bekannten kennengelernt und wir waren ziemlich schnell auf dieser gemeinsamen Ebene mit traditioneller Clubfußball und da eben auch, wir haben uns schon intensiv ausgetauscht zu 50-1 und das wollen wir eben hier auch im Podcast heute ein bisschen vertiefen an einer Stelle. Aber nochmal zurück, vor zwei Wochen wollten wir uns ja treffen hier in Berlin zum Podcasten in Person und da warst du in Berlin beim Elf-Freunde-Kneipen-Quiz und das wollte ich nochmal von dir hier auch erfahren, was das eigentlich ist. Und ob du das weiterempfehlen kannst, auch für so Laien wie uns.
Ja, absolut. Also es ist immer relativ schnell voll. Es ist von dem Fußballmagazin Elf Freunde, wie man am Namen unschwer erkennt, ein vor Jahren mal ausgerufenes Quiz, in dem relativ knifflige Fragen, jeweils 11 Stück, a 3 Runden gestellt werden und dann Punkte vergeben werden, also 0, 1 oder 3, ganz dem Fußballsport entsprechend. Und ich bin da seit langen Jahren bei lieben Freunden beim Team Zebra Twist. Das wird man unschwer erkennen, dass das jetzt nicht ganz so klubaffin ist, sondern der Begründer des Teams ist ein großer MSV Duisburg-Fan. Und tatsächlich haben wir an diesem Tag den ersten Platz gemacht. Also zum ersten Mal, seit ich dabei bin, haben wir da wirklich gewonnen. Und war dann schönes Erlebnis trotzdem. Also obwohl der Podcast also ausgefallen ist.
Was ich bei dir ja auch so toll finde, dass du so ein Hardcore-Klubberer bist, aber Freunde in ganz Deutschland hast. Ich weiß nicht, ob das so so normal ist. Das finde ich auch ganz hervorragend. Aber nochmal zum Elf-Freunde-Kneipen-Quiz. Muss man sich da anmelden oder wie läuft das?
Ja, also am besten mal gucken, wenn man Elf-Freunde-Kneipen-Quiz, wenn man das googelt, dann kommt man bestimmt schnell zu einer Anmeldeseite. Man muss sich tatsächlich voranmelden, kostet eine kleine Anmeldegebühr, weil wie gesagt, die Plätze sind immer relativ schnell weg.
Hoffentlich
und ich kann keine vorwarten, die Fragen sind wirklich, wirklich, wirklich sehr knifflig.
Für Nerds.
Also als ein Beispiel, weil die Frage jetzt schon gekommen ist, Attila den Adler von Eintracht Frankfurt kennt jeder. Er hatte aber einen Vorgänger als tierisches Maskottchen. Welches Tier war Schöppche, das in den 70er Jahren bei Eintracht Frankfurt neben dem Platz stand?
Ein gerupftes Huhn.
Das wären jetzt 0 Punkte gewesen.
Ein Kneipenverweis.
Also
ich weiß ich tatsächlich an, nicht.
Kein Vogel, komischerweise.
Es war ein Zwergpony. Das weiß man natürlich.
Ja, ja. Und das wusstet ihr, ja?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ohne jetzt sehr eitel zu sein in dieser Frage, ich habe es tatsächlich hergeleitet. Weil was stellt man sich in den 70er Jahren neben dem Platz? Ein Pferd? Nee, wenn das durchdreht? Ein Hund? Viel zu alltäglich. Schon ein Adler vorher? Nee, dann wäre nicht die Frage gewesen, was ist es für ein Tier, ja, das vor Attila da war. Sondern hätte man gefragt, wie hieß denn der Adler vorher? Und dann haben wir uns da so angenähert und dann war es wirklich das Pony.
Sehr cool.
Nachfrage, wo fanden das statt in Berlin?
Das ist in den, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, jetzt war ich schon so oft dort, im Astra. Dort, genau, Warschauer Platz, Warschauer Straße.
Ach ja, okay.
Das müssen wir unbedingt mal machen.
Ja, 22.04. ist das nächste, das weiß ich relativ sicher. Weil da bin ich schon wieder im Team aufgestellt, weil wir haben einen großen Kader und es dürfen immer nur 4 pro Team mitmachen. Und dann wird immer vorher vom Kapitän der Kader bekannt gegeben.
Okay, cool.
Und Schöppche zu wissen, hat mich natürlich in den nächsten Spieltagskader katapultiert.
Okay, nee, so spontan. Also, wenn die Fragen nicht von dem Kaliber sind, dann brauche ich da gar nicht erst mitmachen.
Du hast aber auch großartiges Einzelnerd-Wissen teilweise.
Vielleicht ergänzt sich das ja, wenn man eine gute Truppe hat. Ja,
cool. Ja, dann gehen wir mal rein in die Thematik, oder? Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, so ein allgemeiner Teil, ein besonderer Teil, Mitbestimmung im Fußball und dann noch so ein bisschen grobe Themen, DFL, DFB. Fangen wir mal mit dem allgemeinen Teil an. Und da gehe ich gleich mal direkt in so ein Big Picture. Wenn du den Club einordnen sollst in der Bundesliga, gestern, heute, morgen, wie würdest du denn das so beschreiben?
Also wenn wir es auf die Bundesliga wirklich runterbrechen, dann müsste man fast sagen, dass er die Zeit des Clubs innerhalb der Bundesliga gemessen an der gesamten Zeit, die dieser Verein schon für Furore gesorgt hat, gar nicht mal so mit Erfolgen gespickt ist. Das heißt also nur als kleines Beispiel, 8 unserer 9 deutschen Meisterschaften haben wir außerhalb der Bundesliga geholt. Und nach dieser deutschen Meisterschaft 68 haben wir das bis heute einzigartige Kunststück, wie wir derer viele Kunststücke in unserer, in dieser Form zweifelhaften quasi Ruhmeshalle haben. Also wirklich viele negative Rekorde, die wir halten. Sind wir direkt 69 in der Saison darauf abgestiegen und haben uns dann lange nicht davon erholt, waren erst in der damaligen Regionalliga, dann in der zweiten Bundesliga Süd, haben es dann Ende der 70er wieder geschafft und sind auch erst Mitte der 80er wieder ein etablierter Bundesligist gewesen. Von daher ist die Historie Club und Bundesliga gemessen an dem, zum Beispiel in ganz glorreichen 20er Jahren, wo im Fußball Deutschland kein Weg am 1. FC Nürnberg vorbeiführte, gar nicht mal so erfolgreich. Und ja, wenn man vom heute spricht, dann befinden wir uns gerade in der zweiten Liga. Wir haben schwierige Jahre hinter uns, ohne Wenn und Aber. Wie für alle waren auch die Corona-Zeiten ein schwieriges Jahr. Wir haben dann auch gleich nochmal einen draufgesetzt mit, ich glaube, da kann sich Fußball Deutschland schon erinnern, die Relegation gegen Ingolstadt mit dem Last-Minute-Tor. Und ganz Club-like haben wir da dann natürlich nicht das 1:0 oder das 2:1 geschossen, sondern das 1:3, das uns nach der damaligen Auswärtstorregel halt dann doch noch gerettet hat. Fun Fact, wir haben seitdem kein Spiel mehr gegen Ingolstadt gewonnen. Nicht mal ein Freundschaftsspiel. Ja, also wir haben jetzt vor 2 Wochen erst wieder eins auf die Mappe gekriegt von denen. Es ist, ja, und das Morgen, an dem arbeiten wir, und da kommen wir vielleicht noch drauf, wie das bei einem Traditionsverein sich möglicherweise auch von anderen Vereinen, die da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe auch drumherum haben, auch in der Form ein bisschen unterscheidet.
Mhm. Und würdest du sagen, die Tradition bei euch ist so wichtig, weil ihr die Erfolge in der Vergangenheit hattet? Oder wie würdest du dieses Traditionsthema einordnen?
Also Tradition ist natürlich wichtig, vor allem wenn, wie man schon sagt, lange Zeit deutscher Rekordmeister war und bevor uns die Bayern dann überholt haben, auch lange Zeit bis in die 80er hinein Rekordmeister waren, übrigens bis heute immer noch die Mannschaft sind, die als einzige nach den Bayern 9 Meistertitel hat. Da glaube ich schon, dass man diese Tradition A nicht nur nicht ausblenden kann, sondern durchaus viel darauf abstellen kann. Ich glaube, den Fehler möchte ich es gar nicht mal nennen, weil Fußball ist in so vielen Themen irrational, da macht man keine Fehler. Aber die Annahme, dass auf Basis dieser Tradition ganz automatisch gewährleistet ist oder gewährleistet sein muss, dass nicht nur der 1. FC Nürnberg, sondern auch andere große Traditionsvereine, die euch jetzt sofort einfallen würden, immer auch auf dieser Basis der Tradition per se ganz automatisch als großer Verein gehandelt werden, als ein Verein, der ja automatisch in der Bundesliga wäre. Und jetzt sage ich es mal sehr salopp, ich darf mir das erlauben, weil ich bin in einem dieser Ämter, die Idioten da oben an der Vereinsspitze ja einfach nur nicht schaffen, diesen tollen Verein und dieses große Potenzial, den viel zitierten schlafenden Riesen zu wecken. Ja, das ist halt auch immer so ein schwieriges Thema, wo man dann auch sehr oft mit Fans in die Diskussion geht. Ich arbeite gerne mit Bildern und sage, weißt du, ich tausche mich sehr viel mit Aufsichtsräten, Aufsichtsrätinnen auch von anderen Vereinen aus. Und wenn du jetzt eine gewisse Kraft, ich bin jetzt kein Physiker, aber ich glaube N heißt das, ne, wenn man so eine Kraftanstrengung braucht und du hast so eine und du musst jetzt einfach mal ganz banal gesagt einen Verein nach vorne bringen, dann verwendest du bei einem Verein wie dem 1. FC Nürnberg oder die Kolleginnen und Kollegen bei Kaiserslautern, bei 1860 München, beim Hamburg SV ganz, ganz viel Kraft schon dann erstmal darauf, genau dieses Traditionsdenken, dieses Thema in irgendeiner Form zu bewältigen, zu bearbeiten, immer mitzuschieben, mitzudenken, während kleinere Vereine, die ein kleines, modernes, neues Stadion haben, diese Kraftanstrengung direkt in die Weiterentwicklung und Fortentwicklung ihres Vereins stecken können. Das ist jetzt sehr plakativ und stark vereinfacht, aber wenn du es runterbrichst, nach 3, 4, 5 Stunden Diskussion kommst du immer genau auf diesen Punkt.
Aber kannst du da mal ein Beispiel geben, wie sich das darstellt?
Ich kann das am Beispiel von Horst Held mal, der mal zitiert wurde, mit, als er noch Schalke und damals noch nahe der Champions League Plätze, das muss man sich halt einfach mal vorstellen, um gleich mal in diesem Bereich der schlafenden Riesen oder der Traditionsvereine zu bleiben. Der hat mal gesagt, wenn wir am Samstag gewinnen, kann ich ab Montag meine Arbeit machen. Wenn wir am Samstag verlieren, muss ich bis Mittwoch erklären, warum wir verloren haben. Und das ist, glaube ich, so in Kurzform genau zusammengefasst, genau diese Thematik, diese Diskussion. Du schiebst ganz viele Themenbereiche links und rechts neben dir mit, die möglicherweise auch manchmal verhindern, dass du sehr zielstrebig gewisse Dinge in, kommen wir vielleicht auch noch drauf, Vereinsentwicklung, digitale Transformation, Kaderplanung, Kaderentwicklung, alle diese Dinge möglicherweise sehr zielgerichtet und zielorientiert an.
Also ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern, das mir jetzt gerade spontan einfällt. Bei Hertha BSC war Paul Keuter, glaube ich, längere Zeit im, was hat er für eine Funktion gehabt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Geschäftsführer Marketing.
Geschäftsführer Marketing.
Ja, genau.
Und hat sich glaube ich, groß aufgerieben mit den Ultras, mit der Fanschaft von Hertha BSC an Kleinigkeiten. Kleinigkeiten will gar nicht sagen, dass es Kleinigkeiten sind, gar nicht, aber vermeintlich Dinge, die jetzt vielleicht nicht zum Kerngeschäft gehören, zum Beispiel wie die Frage, ob vor dem Spiel dann noch Frank Zander gespielt wird oder ob man da vielleicht mal was anderes macht, was Modernes. Sowas dachte ich, das ist es vor allem auch.
Ja, aber da muss ich wieder sagen, da bin ich ein bisschen differenzierter, weil Tradition und quasi Identität eines Vereins musst du, wenn du für einen Traditionsverein arbeitest, bis zu einem gewissen Grad auch annehmen und verstehen. Und Frank Zander, so oldschoolig das dem fancy Marketing-Manager und Medienberater irgendwie, und da muss man doch was machen, ich glaube dickes B, ne, von
Sifa, genau.
Glaube ich, ja. der Nachfolger oder der geplante Nachfolger.
Substitut sozusagen, ja.
Aber das greift ganz stark in eine Identität ein, in ein Gemeinschaftsgefühl, in eine Idee eines Vereins.
In die Liturgie.
Sehr schönes Wort, ja. In das, was du quasi mit diesem Verein noch verbindest. Und dann wird's immer ganz schnell knifflig. Das fängt bei der falschen Trikotfarbe an. Wir haben mannigfaltige Diskussionen in den letzten Jahren über satzungsbedingt falsche Trikots oder die nicht satzungskonform sind, weil dieser oder jener Kragen eine falsche Farbe hat. Das sind keine kleinteiligen Diskussionen, das sind kleinteilige Diskussionen, aber man muss das sehr genau differenzieren zwischen, oder besser gesagt, man muss das sehr genau aufpassen, wann und wo man die Identität eines Vereins angreift, der schlussendlich auch dazu führt, dass Fans eine Bindung zu ihm haben und gewonnen haben in der Vergangenheit und sie auch weiter behalten.
Ja, gutes Beispiel jetzt am Wochenende gerade. Union Berlin macht ein Sonderwerbetrikot, nenne ich es jetzt mal, mit Star Trek vorne drauf. Und eigentlich ein schönes Trikot. Das Problem war nur, wir hatten ein Heimspiel und das Trikot ist weiß. Und die Fanszene hat zu Recht kritisiert, zu Hause muss man in Rot spielen. Ja, das sind diese Beispiele, die da ganz gut passen, glaube ich.
In den 12 Jahren meiner Amtszeit sind sehr, sehr viele dieser Grenzthemen gestriffen und schwierige Entscheidungen getroffen worden. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, dass du in so einer Position, in der du ja eigentlich nur Kontroll- und beratendes Gremium bist in der zweiten Reihe, trotzdem in dieser Zeit viele dieser ähnlichen Entscheidungen treffen musstest, wo dir als Fußballfan das Herz blutet, aber du dann halt sagen musst, es ist für den Verein möglicherweise auch besser, diese Entscheidung so zu treffen.
Und wie ist es generell mit diesen zwei Herzen in deiner Brust, sozusagen als Kind der Digitalisierung so ein bisschen? Du kommst ja aus einer Branche, die Disruption mitgemacht hat und du bist ja, so wie ich dich kennengelernt habe, ein innovativer Mensch. Was gewinnt denn da eigentlich bei dir dann?
Oh, du meinst, also sagen wir mal so, also wenn du jetzt in Relation stellst einen sehr oldschoolischen Fußball und diese alte traditionelle Sichtweise versus dieses möglicherweise neue, das auch so ein bisschen diese Tradition in irgendeiner Form überdeckt oder versucht auch irgendwo ein bisschen wegzuwischen, ein bisschen fancy zu machen, sagen wir mal so, also so als Boomer darf ich das glaube ich noch sagen, meine jungen Kolleginnen wird mich jetzt wahrscheinlich auslachen, nein, das ist überhaupt kein Widerspruch in sich, denn ich habe gelernt, dass vor allem die Musikindustrie sich lange der Digitalisierung verweigert hat auf mehreren Ebenen und damit sehr viele Bauchklatscher in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt oder im vorigen Jahrzehnt damit erlitten hat. Von daher glaube ich, musst du im Fußball auf diesem Weg auf jeden Fall da mit der Zeit gehen, in dem Sinne, dass du sagst, nutze das, was dir auch auf jeden Fall hilft. Und da haben wir zwei Bereiche, A, in der Außendarstellung, in der Vermarktung, natürlich mit sozialen Medien und allem drum und dran. Und auf der anderen Seite aber der für mich sehr viel wichtigere Punkt der digitalen Transformation, interne Prozesse leiten, naturgemäß gewachsene in großen Vereinen wie auch in Unternehmen, Organisationen, Datensilos zusammenzufassen, auch zum Wohle des Vereins und der Mitglieder, zum Beispiel so Single-Accounts für Shop, für Ticketing und allem drum und dran, das zumindest zu arbeiten. Und nicht zuletzt auch in dem Bereich, der so ein bisschen über die letzten 10 Jahre so ein bisschen mein Steckenpferd geworden ist, Daten im Fußballbereich. Das heißt, von Position bis Datenscouting, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und das steht dem überhaupt nicht im Wege, so wie wir Fußball, Holger, sehen und fühlen. Definitiv nicht. Also da steht sich Moderne der Tradition nicht im Wege, definitiv nicht.
Vielleicht da direkt anknüpfend, wenn du von Datenscouting sprichst, soweit ich weiß, hast du da so ein bisschen auch als Nebenberuf mit zu tun. Kannst du das nochmal erläutern, was du da in dem Bereich machst?
Ja, also nicht ganz im Datenscouting-Bereich, sondern ich habe immer versucht, das, was ich mir halt über die Zeit, ich habe natürlich das große Glück, in einem Verein zu sein und dann zum Beispiel den Vorstand Sport vor einigen Jahren mal zu fragen, hey, ich interessiere mich dafür, ich möchte mir das angucken, ja, und dann baut man da so sein Wissen auf und kann dann auch, das ist ja für mich immer wichtig, auch den Vorstand in gewissen Bereichen challengen, ne? Gewisse Fragen zu stellen, wie sind wie eine Position zum Beispiel besetzt wird im ganz speziellen Fall, aber auch wie Personalien im Scouting-Bereich getroffen werden, welche Scouting-Strategie man fährt, Zonal, Satellitenscouting, alle diese Dinge, das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Und für mich war dann immer wichtig, wenn ich das weiß, ich muss das so verständlich wie irgend möglich für jemanden machen, der nicht so tief drin ist. Das heißt, ich muss eine, wenn man so will, Entscheidungsvorlage bilden können aus all diesen Dingen, dass ich weiß, okay, der Spieler spielt progressive Pässe pro Spiel und könnte dann aber auf der Position möglicherweise, weil er die und jene Fähigkeit, also da gehe ich jetzt ein bisschen, also können wir in der Form abkürzen, aber in dieser Tiefe wird das dann diskutiert. Und ich wollte immer, dass ich das auch für Aufsichtsratskollegen oder generell im Controlling auch sichtbar mache, das, was unten auf dem Platz passiert, übersetzen in Zahlen, Daten, Fakten, was Gehälter etc. pp. Betrifft, um das auch ein bisschen messbarer und greifbarer zu machen, was zum Beispiel der Personaletat bedeutet. Wenn du den dann aufstellst und wie der sich entwickelt in einer Saison und wo du möglicherweise aus der letzten Saison noch bessere Rückschlüsse ziehen kannst für die Kaderbildung der neuen Saison und vor allem für das Controlling des sportlichen Bereichs, der in vielen Bereichen im Vergleich zum kaufmännischen Bereich, der sehr reguliert ist, ne? Durch die DFL-Auflagen, durch quasi die Abgabe der Planung für das neue Jahr, um die Lizenzierung bekommen, die Nachlizenzierung, wo nochmal genau nachgeguckt wird, die Eigenkapitalsklausel zum Jahresende oder Jahreswechsel, 30.12., da wird sehr genau hingeguckt, da wird genau gechannelt, da wird jede Zahl umgedreht und im sportlichen Bereich ist das häufig noch sehr, sehr philosophisch und und da arbeite ich gerade dran mit jemandem, der von einem Großverein kommt, der da auch großen Spaß dran hat. Der ganz große Vorteil ist, wir können es nebenberuflich machen. Wir lernen da selber noch viel, aber wir arbeiten da gerade nach vorne.
Aber da habe ich Darf ich vielleicht kurz, weil wir ja auch gleich zu den Fragen kommen, was ihr da eigentlich im Aufsichtsrat so alles macht. Fiel mir jetzt, als du jetzt gerade dieses Thema hattest, spontan ein, ist das dann, wie siehst du da deine Spielräume als Aufsichtsratsmitglied? Also wenn du da sehr stark in dem Thema drin bist, habe ich das jetzt so verstanden, dass du da im Prinzip auch nicht nur eine Form des Controlling machst, sondern auch so ein bisschen Ideengeber bist. Packst du dann auch bei so einem Thema wie Datenscouting selber mit an im Verein, und geht das dann nicht über die Rolle des Aufsichtsrats schon deutlich hinaus? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ginge es. Ob ich denn dann auch wirklich proaktiv eingreifen dürfte, das wäre tatsächlich jetzt auch wieder eine Frage der Rolle des Aufsichtsrats. Ich darf mit Sicherheit und kann keine Spieler der Gestalt empfehlen oder in irgendeiner Form proaktiv als wirklicher Scout tätig werden und Geschäfte anbahnen. Ne? Mhm. Das würde ja quasi der Rolle, also rein rechtlich der Rolle des Aufsichtsrats widersprechen. Auch da muss man sagen, im Fußball ist vieles möglich. Vor wenigen Jahren hat zum Beispiel ein Aufsichtsrat seine Rolle ruhen lassen, was meiner Meinung nach schwierig ist, bis gar nicht geht, dass ein Aufsichtsrat mal das Mandat ruhen lässt, und ist kurzzeitig Trainer geworden. Das heißt also, er hat sich für wenige Monate selber kontrolliert, bevor er dann mit Abschiedsbrief quasi gegangen ist. Mhm. Und da ist im Fußball sind in diesbezüglich auch manchmal so ein paar wilde Sachen möglich, sage ich mal. Aber für mich ist das eigentlich was anderes. Ich habe gelernt, ich bin in diese Themen eingestiegen. Ich habe immer wieder Feedback bekommen, damals von dem Leiter Scouting National, der jetzt auch bei einem anderen Verein ist, der mich immer auch so ein bisschen gechallenged hat, immer auch so ein bisschen an die Hand genommen, der sagt, guck mal hier und da musst du noch hören, dass ich gelernt habe und im Sinne meines Aufsichtsratsmandat, dass ich immer so ein bisschen auch sehe, dass solche Dinge meine Hohlschuld sind. Das heißt, ich muss mir dieses Wissen aneignen, dass ich auch auf der Ebene im wahrsten oder im Sinne des Aufsichtsrats kontrollen kann. Da habe ich mich so rein vertieft. Eine tatsächliche Rolle rausgehen zu scouten, die klassischen Aufgaben eines Scouts, der auch fast schon Geschäftsanbahnung in der heutigen Zeit macht, das ist mir nicht möglich, und das tue ich auch nicht.
Mhm. Bevor wir jetzt konkret zu deinen Aufgaben kommen im Aufsichtsrat, würden wir gerne noch mal wissen, welche Gremien es gibt beim Club, mhm, dass man so ein bisschen den Rahmen kennt und wie ihr dann eigentlich gewählt werdet.
Ja. Also bei uns gibt es seit 2009, wo die präsidiale Struktur des Vereins durch eine Vorstandschaft, die zwei mindestens, aber bis zu drei Personen umfassen kann, die sich jeweilige Aufgabengebiete aufteilen. Im Moment ist es Vorstand Marketing und Finanzen und natürlich der große Bereich Vorstand Sport. Das ist das eine Gremium. Die leiten und führen also diesen Verein. Der Aufsichtsrat, dem ich angehöre, besteht aus 9 Personen, die auf jeweils 3 Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Und das rolliert dahingehend, dass jedes Jahr 3 Leute gewählt werden auf den Jahreshauptversammlungen. Das heißt also, man kann sich natürlich zur Wahl wiederstellen, aber jedes Jahr müssen sich 3 dieser aktuellen 9 Kandidaten immer wieder zur Wahl stellen.
Eine ziemlich gute Regel, finde ich.
Ja, hat früher auch mal für sehr viel Kritik gesorgt, weil man sagt, ja, ein Aufsichtsrat muss doch eigentlich auch, sagen wir mal so, stabil 3, 4, 5 Jahre durcharbeiten können, um gewisse Mechanismen einzuschleifen in Vereinen und auch gewisse Entwicklungen zu begleiten. Tatsächlich muss man ja sagen, also wir haben da ja jetzt weniger Fluktuation als manch anderer Verein, aber ich habe neulich von jemandem gehört, der war 5 Jahre in einem Verein und hat 11 Trainer und 10 Vorstände miterlebt. Hm. Also da komme ich in den letzten 5 Jahren bei uns auf 3. Hm. So, also. Und dann gibt es noch nicht zu vergessen den Beirat. Der Beirat wird ernannt vom Aufsichtsrat, und dort sind der, sagen wir mal so, der Definition gemäß Leute aus Kultur, Wirtschaft und auch Politik vereint, die rund um diesen Verein, auch diesem Verein proaktiv mit Tatkraft helfen können. Das ist dann auch so ein Bereich, wo auch die lokale Wirtschaft zum Beispiel vertreten ist, und die treffen sich dann auch vierteljährlich der Vorstand berichtet an die. Jetzt möchte man sagen, formell haben die auch eigentlich kein Amt, also nicht kein Amt, sondern sie haben keine Entscheidungsgewalt dahingehend, sind aber ein ganz großer, hilfreicher Partner, wenn es in die Region geht, was für uns als fränkischer Flächenverein mit einem riesigen Hinterland. Mal als kleines Beispiel, ich fahre aus Kulmbach 110 Kilometer zu Heimspielen und bin damit ungefähr im Mittel von unseren Fans, die das Stadion besuchen, ja, vom Fahrtweg. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Gremium, dass diese Leute damit anpacken.
Und werden die angesprochen von euch? Oder kommen die rum und sagen, wir würden gerne auch mal hier in den Beirat und wir haben was zu sagen? Oder?
Also das definiert sich aus, zum Beispiel, wer sich im Sponsoring-Bereich sehr engagiert, wer sich rund um den Verein im sozialen Bereich sehr engagiert, von wem bekannt ist, dass er ein großes Clubherz hat und in, sagen wir mal so, auch eine gewisse Reichweite hat, um da wirken zu können. Ja, das ist so. Und es ist nicht nur so, dass die uns selber einfallen, sondern dass wir auch vielfach Vorschläge bekommen von Mitgliedern zum Beispiel.
Aus wie vielen Personen besteht der Beirat?
Oh, da hast du mich jetzt erwischt.
Das sind einige, glaube ich. Ich habe mal auf die Website geschaut.
Das sind auf jeden Fall 15 Personen.
Okay.
Können auch noch mehr sein. Ja.
Und ihr im Aufsichtsrat?
Wir sind immer 9. Mhm.
Der Aufsichtsratsvorsitz liegt momentan bei wem?
Bei Peter Meyer, der im Vorstand der Nürnberger Versicherung sitzt. Er hat Thomas Kretlein abgelöst, der auf der letzten Jahreshauptversammlung nicht mehr ins Gremium gewählt wurde. Ja.
Und der Vorsitz wird wie festgelegt? Durch den Aufsichtsrat selber? Oder?
Ja. Ja. Der wird quasi Vorsitz, stellvertretender Vorsitzender und zweiter Vorsitzender wird durch den Aufsichtsrat selbst gewählt in der auf die Jahreshauptversammlung folgende konstituierende Sitzung.
Okay. Mhm. Und gibt's da irgendwelche Kriterien, was man erfüllen muss, um Vorsitzender zu werden? Oder?
Erstmal muss man es wollen.
Ja.
Richtig, ja. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, eine gewisse Gremienerfahrung. Mhm. Eine gewisse, die Gremienerfahrung ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Denn das stellt man sich da draußen immer gar nicht so vor. Und wie ich dann immer so höre von einigen Kolleginnen und Kollegen von anderen Vereinen, die dann werden oder die dann in Aufsichtsräte gewählt werden, dann auch nicht immer so genau wissen, huch, das ist ja richtig Arbeit. Und hoppla, da geht es ja die erste halbe Stunde einer Sitzung erstmal um das Abhandeln von Top 1, Top 2, satzungsgemäße Einladung, satzungsgemäßes Wort, dieses und jenes. Das heißt, das ist schon auch eine Arbeit, die man im Kern auch verstehen muss, weil es manchmal auch an kleinteiligen Dingen scheitert, die bis hin zu einer Relevanz für Wirtschaftsprüfer, für Jahresabschlüsse oder so natürlich auch eine Wirkmacht haben. Und von daher sollte man ein gewisses Grundverständnis für Zahlen, Daten, Bilanzen und eben auch für die Arbeit eines Aufsichtsrats möglicherweise durch Erfahrungen in der freien Wirtschaft auch schon gesammelt haben, um dieses Amt zu begleiten. Gleichwohl finde ich aber auch, dass man dort als Stellvertreterin auch durchaus reinwachsen kann in diese Gremienarbeit.
Wie bewertest du das gerade, was beim anderen Traditionsverein nicht weit von euch entfernt passiert, wo es ja so war, dass im Rahmen der Ausgliederung den Fans versprochen wurde, dass der Vereinspräsident immer auch den Vorsitz im Aufsichtsratsgremium hat?
Du redest vom VfB Stuttgart und ich muss da sagen, ich bin ein kleines bisschen befangen, weil Klaus Vogt ein guter Freund von mir ist, den ich schon lange, lange bevor er Präsident wurde, über den FC Playfair kennengelernt habe. Und um das einfach nur mal kurz zu sagen, ich mir im Leben nicht vorstellen kann, dass Klaus irgendwas machen würde, was dem VfB schaden würde. Aber man ist manchmal auch getriebener in diesem Amt. Man steht, wie ich es vorhin beschrieben habe, manchmal auch zwischen den Stühlen. Ich glaube, er hat ganz schwere Tage und Wochen und ganz schwere Entscheidungen hinter sich. Mehr möchte ich zu Klaus, wie gesagt, weil ich befangen bin, nicht sagen. Aber ich kann etwas zur Thematik sagen, so wie ich sie verstanden habe. Denn im Zuge der damaligen Ausgliederung, wo zum Beispiel auch geworben wurde, ja, wenn ihr kommt, bekommt ihr ein T-Shirt oder ein Trikot sogar, wurde halt eben dieses kleine Bonbon noch vergeben an die, ja, Bonbon ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr salopp, aber es wurde ein Zugeständnis gemacht an die Mitgliedschaft. Na gut, wenn wir euch schon quasi, wenn wir schon ausgliedern in die AG und wir wissen, viele haben da auch Bauchschmerzen damit, dann dürft ihr über die Gesellschafterversammlung des Vereins, dürft ihr dann den Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmen. Und da muss ich sagen, gibt es für mich, da seid ihr jetzt die absoluten Experten, dafür gibt es für mich ein paar rechtliche Bedenken und rechtliche Brüche darin, wie aus der einen Organisation durchgegriffen werden kann in ein anderes Organ einer anderen Organisation, wie das überhaupt rechtlich irgendwann jemals legitimiert wurde. Auch ja, wenn Gleiches in der Satzung steht. Also da seid ihr eher die Experten. Und das Zweite ist, also wenn wir es runterbrechen und wenn wir diese berechtigten Belange, die ich finde, dass auch die Fans und die Mitglieder beim VfB Stuttgart durchaus das Richtige fordern, im Sinne sagen, Moment mal, es ist uns völlig egal, wie das rechtlich gehandhabt wird. Ihr habt uns das damals in die Hand versprochen und das habt ihr jetzt gebrochen. So wie ich deren Sichtweise jetzt auch aus der Ferne lesen kann, dann hat das eine andere Gewichtung. Wenn ich separat sagen wüsste, stell dir mal vor, ein Aufsichtsrat wird von einem, also quasi ein Aufsichtsrat muss seinen Vorsitzenden wählen, dann käme bei mir sofort, natürlich macht das der Aufsichtsrat selbst, weil er selber in sich weiß, wer ist geeignet für diese Funktion, B, wer will diese Funktion überhaupt übernehmen, C, ein nicht zu unterschätzender Zeitfaktor, gemessen an all den Dingen, die ich vorher an Verantwortung und Arbeit auch benannt habe. Und lustigerweise haben wir beim ersten FC Nürnberg, fällt mir gerade ein, haben wir historisch auch so eine Debatte hinter uns. Denn wir haben 2009 vom Präsidialamt auf die Vorstandschaft umgestellt. Das heißt also, Präsident ist abgetreten und wurde durch Vorstände ersetzt, Kurzform. Zeitgleich war bei uns genau dieselbe Diskussion im Sinne von, Moment mal, wenn die Mitgliederversammlung jetzt den Präsidenten nicht mehr wählen darf, dann wollen wir in der Mitgliederversammlung wenigstens den Aufsichtsratsvorsitzenden. Wir haben also das in kleinen Formen, nicht in AG ausgegliedert, sondern von der Umstellung alte Satzung auf neue Satzung genauso durchgespielt. Dann ist ein Fanvertreter damals aufgestanden und hat gesagt, ja, dann beantrage ich das. Und niemand hat sich da Gedanken gemacht, nicht im Verein oder sonst irgendwas. Jetzt haben wir das aber ein oder zwei Jahre, wurde das dann aber durchgeprobt. Das heißt also, man musste dann feststellen, in der Satzung gibt es dann auch schon mehrere Brüche, die nachgearbeitet werden mussten. Es gibt zweitens, du musstest, wenn du jetzt ein Aufsichtsratsmandat dich zur Wahl gestellt hast, musstest du im Vorfeld sagen, ich lasse mich auch wählen als Aufsichtsratsvorsitzender oder nur als einfaches Mitglied. Es gab dann eine Wahl, wo nur ein Aufsichtsratsvorsitzender zur Wahl stand, der dann mit 300 Stimmen gewählt wurde, weil er ja schon im Amt war und kein anderer Kandidat war bei 1000 Anwesenden. Also auch wieder eine ganz krude Geschichte. Und das hat man dann dahingehend geheilt, indem man innerhalb des Vereins sich mit der damaligen Satzungsorganisation, wo viele Mitglieder auch beteiligt waren, hingesetzt hat, gesagt, Leute, das kann eigentlich nicht die Situation sein. Und das hat man dann auf der nächsten Jahreshauptversammlung nochmal vorgestellt, hat gesagt, wir würden diesen Part gerne wieder so gestalten, wie er nämlich heute ist, der Aufsichtsrat, und haben das breit und gut erklärt, dass, und da kann ich mich jetzt noch grob erinnern, eben jenes Mitglied, das damals diesen Antrag gestellt hat, gesagt hat, ihr habt es mir gut erklärt, meine Intention war damals eine andere. Wir wollten dieses Präsidialwahlrecht eigentlich nicht verlieren. Deshalb bitte stimmt dem Antrag des Vereins zu.
Mhm. So. Chris, in deinen Ausführungen waren, glaube ich, Themen für 10 Dissertationen, juristischen Dissertationen jetzt, die man da aufarbeiten könnte. Und du hast vollkommen recht. Also es sind ganz schwierige vereinsrechtliche und gesellschaftsrechtliche Fragen damit verbunden. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Situation VfB Stuttgart. Da ist es eben so, dass die 3 Präsidiumsmitglieder, gewählten Präsidiumsmitglieder aus dem Verein, automatisch im Aufsichtsrat der AG dann vertreten sind. Ja, und in einer Aktiengesellschaft ist es aber so, dass der Aufsichtsrat den Vorsitzenden immer selbst bestellen muss. Das ist gar nicht anders regelbar. Natürlich geht da mit diesem Versprechen diese moralische Komponente einher. Und die Aufsichtsratsmitglieder, die gewählt sind, können sich da natürlich daran halten, an dieses Versprechen. Aber es ist eben nicht justiziabel, es, wenn man es anders macht. Und das ist gerade so ein bisschen das Thema. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass in der Hauptversammlung der AG nur Vertreter des Vereins sind. Und das ist sozusagen mein Störgefühl, das ich dabei habe, dass der Verein nur noch mittelbar diese Stimmrechte oder diese Mitbestimmung ausüben kann. Aber das liegt eben wieder an der Rechtsform der Aktiengesellschaft, wo 50+1 nur schon dann erfüllt ist, wenn der Verein eben die Kapitalmehrheit hat, was ja ganz klar gegeben ist, 75%. Aber bei 50+1 muss es eben auf die Stimmenmehrheit ankommen. Vor allem dann in der Konstellation der GmbH und Co. KG, die ja sozusagen die beliebteste Rechtsform ist, wenn man nicht noch, so wie ihr, ein e.V. seid. Ja? Und ich bin der Meinung, dass 50+1 endlich reformiert werden soll, damit dieser Grundgedanke von 50+1 wieder einheitlicher gelebt werden kann.
Hm. Vielleicht noch ergänzend dazu, vielen Dank, Chris, dass du da, sagen wir mal, deine Befangenheit zur Causa Vogt hier disclosed hast. Das finde ich gut. Deswegen wollen wir da auch gar nicht in dieses Thema tief reingehen. Ich wollte nur kurz sagen, wer sich da über Details informieren will. Ich habe neulich eine ganz gute Folge. Sie ist allerdings wahnsinnig lang. Also man braucht wirklich Sitz- und Hörfleisch. Das Podcast 93 zu dem Thema gehört. Da war als Gast eingeladen. Helft mir bitte. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Holger, du weißt es?
Benny Hoffmann.
Nee, Benny Hoffmann war es eben gerade nicht.
Benny Hoffmann war beim gleichsamen Rasenfunk, der zum selben Thema aufgenommen wurde.
Genau.
Ja? Aber ich überlege auch,
so,
wer bei 93
Palm,
war.
Ricky Palm.
Genau.
Ja, genau.
Der war als Gast da und ich fand die Folge, wie gesagt, trotz ihrer Länge, fand ich sie informativ. Da gibt's viel um Details. Es ist natürlich auch vieles nicht geklärt, sondern viel Spekulation. Aber das Buch wollen wir jetzt heute nicht aufmachen, nur dass irgendwie Hörer vielleicht wissen, wo sie sich dazu noch mal ein bisschen vertiefter informieren können.
Ja, wir müssen, glaube ich, jetzt mal noch mal für die Hörer auch klarstellen, was macht denn so ein Aufsichtsrat eigentlich? Also wir sind da jetzt immer schon voll ins Thema eingestiegen und ich glaube, viele wissen, ist die grundlegende und was ist die originäre Aufgabe eines Aufsichtsrats?
Die ist in einem Satz zusammengefasst. Satzungsgemäß ist es die Kontrolle und die Beratung des Vorstandes oder seiner Tätigkeit und seiner, die Geschäfte, die er abschließt, die er tätigt. Das ist also die Kurzform. Die Langform ist natürlich gerade im Fußball, dass man sich ich hatte jetzt auch ein bisschen Aufsichtsraterfahrung in anderen Medienunternehmen im weitesten Sinne. Da unterscheiden sich diese Sitzungen A von der Länge, B von den Inhalten, von dem Diskussionsstoff auf jeden Fall, weil man diese Emotionalität, die der Fußball mit sich bringt, halt doch auch immer dort in vereinsintern mitdiskutiert. Das ist auch gut so. Und am Ende ist es aber wirklich die wichtigsten Aufgaben sind, über die Zahlen zu wachen. Das ist auch das, wo der Wirtschaftsprüfer dann auch wirklich sehr genau drauf schaut, was zum Beispiel der Aufsichtsrat gemacht hat, ja, in welche Beschlüsse er mitgetragen hat, etc. pp. Da sind dann auch Haftungsfragen dabei. DNO ist da so ein Schlüsselwort, ja. Und auch das ist was für viele immer so abstrakt ist, dass Aufsichtsräte auch haften oder zumindest Verantwortung übernehmen können und müssen. Und das sind dann auch im eigenen Sinne die wichtigsten Aufgaben. Das heißt, über die Zahlen zu wachen, Jahresabschlüsse mit zu begleiten, zu billigen und eine ganz wichtige, für uns zuletzt sehr wichtige oder ein sehr wichtiges Datum war zum Beispiel 30. oder 31.12. immer die Eigenkapitalsquoten. Das sind ja auch immer solche Themen, die dann nochmal zum Tragen kommen zum Jahresende.
Interessant ist ja, dass tatsächlich in der Satzung auch dieses Wort Beratung des Vorstands steht. Es ist ja nicht selbstverständlich. Wie verstehst du da diese Beratungsfunktion?
Also ich glaube, dass so die Annahme, man wäre das jetzt so als ja wie so eine Beratungsagentur unterwegs und würde dann den Vorstand in dieser oder jener Form beraten, was er denn hier oder da besser oder schöner machen könnte, das ist so nicht gegeben. Ich glaube aber in diesen Aspekt Beratung fällt sehr viel rein, dass man in Vorständen oder auch dass die Vorstände auch Sparringspartner sehen in uns, in den Aufsichtsräten, im Sinne von, hört mal, diese oder jene Strömung, das oder das kommt aus der DFL, wie seht ihr das, wie werdet ihr das? Also wir brauchen da ein Votum von euch, ja, könnt ihr uns da mal, also unabhängig von irgendwelchen wirklichen Entscheidungen, die per Abstimmung getroffen werden müssen, auch wirklich mal reinhören in das Gremium, das ja auch aus den Mitgliedern zusammengesetzt ist. Und das ist, glaube ich, wenn man die Überklammer Beratung, das ist, glaube ich, das, was der Vorstand oder von uns auch am meisten erfährt. Dass er uns quasi in solche Dinge mitnehmen kann, dass er auch aus der Diskussion für sich wertvolle quasi Erkenntnisse mitnimmt, die dann für sein weiteres Handeln und Wirken in letzter Zeit ja gerade und in Form wirken gegenüber oder mit in den Gremien der DFL dann auch vonstatten geht.
Und in eurer Geschäftsordnung ist da so ein Aufgabenkatalog nochmal konkreter oder?
Die Geschäftsordnung ist natürlich geheim. Aber sagen wir mal so, wenn man eine Geschäftsordnung mal gesehen hat, so sehr unterscheiden die sich nicht. Um es mal im Kern zusammenzufassen, in der Geschäftsordnung ist weitestgehend geregelt, ab welchen monetären Grenzen gewisse Dinge entscheidungs- oder informationspflichtig sind. Und das Zweite ist, dass interdisziplinäre Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand diesbezüglich geklärt ist.
Ja. Okay, das kann aber dann schon sein, mit diesen zustimmungspflichtigen Geschäften ab einer bestimmten Größenordnung, dass es auch jetzt Transfers oder Trainer Verpflichtungen betrifft.
Das implementiert eine gewisse, wie soll ich sagen, also das würde dann die gewisse Summe implementieren, richtig. Und sagen wir mal so, ein Vorstand generell ist sehr gut beraten in strategischen Fragen. In der wichtigsten strategischen Frage, die du im sportlichen Bereich treffen kannst, nämlich der Trainerposition der ersten Mannschaft, der Profimannschaft, da auch den Aufsichtsrat abzuholen, mitzunehmen.
Selbst wenn der Vorstand Dieter Hecking heißt?
Dieter Hecking ist ein in dieser Form sehr reflektierter Mensch, der zu Beginn seiner Amtszeit, und ich glaube, da verrate ich jetzt nicht so viel, zu Beginn seiner Amtszeit sehr genau gemerkt hat, er ist in diesem Bereich ein Neuling. Er kann und muss und wird sich auf diesem Bereich auch quasi entwickeln müssen und kann sich entwickeln und hat dort auch gerne Feedback angenommen. Ja.
Ich denke, wir können diesen sogenannten allgemeinen Teil abschließen und ich hätte jetzt dann tatsächlich nochmal so Fragen in Richtung Gesamtkonstruktion Club. Ihr habt auch einen Dachverein und das ist ja sehr ungewöhnlich, diese Konstruktion. Mich würde mal interessieren, wie man das in der operativen Arbeit jetzt zwischen Fußball und Dachverein, Spartenverein so spürt als Aufsichtsrat beispielsweise. Ja.
Also bei uns ist es seit 1996 tatsächlich umgekehrt. Das heißt also, vorher war dieser Verein in einzelne Abteilungen gegliedert. Und 1996 hat man gesagt, nee, wir gründen einen Dachverein und darunter sind alle Abteilungen. Also Boxen, Schwimmen, Tennis, um nur einige zu nennen, Handball oder auch der ausgelagerte Frauen- und Mädchenfußball, der jetzt übrigens vor 2 Jahren, also auf der vorletzten Jahreshauptversammlung, in den Mutterverein zurückgekehrt ist, wenn man so will. Der Grund, warum das so gemacht wurde, ist, so sagt es die Legende, dass damals der Präsident A. Roth das gemacht hat, um zu verhindern, dass eine mögliche Insolvenz von einer sich im freien Fall befindlichen Fußballabteilung sämtliche Güter des Vereins mit sich reißt. Und deshalb ein Dachverein, in dem quasi diese ganzen Gelände, Gebäude, das große Gelände, damals schon große Gelände am Pfalzner Weiher quasi hineingegeben wird und die einzelnen Abteilungen partizipieren davon. Das ist so die Kurzform.
Ein e.V. im e.V. oder seid ihr eine selbstständige Abteilung im e.V.?
Ja, wir sind dann ein e.V. in einem e.V. und dieser e.V. hat einzelne Mitglieder. Das sind dann eben die, wenn man so will, Fach- oder Einzelvereine, die früher die Fachabteilung oder die einzelnen Sportabteilungen waren. Ganz genau.
Okay.
Richtig.
Also das heißt, eine Ausgliederung der Profiabteilung in der Kapitalgesellschaft wäre in der Konstruktion grundsätzlich denkbar, weil wenn ihr jetzt nur eine Abteilung wärt, dann wäre das ja gar nicht so ohne weiteres möglich jetzt, wenn man an diese Überordnung denkt.
Muss ich jetzt kurz mal nachdenken, weil es für mich natürlich unser System gelebte Praxis ist und ich da so oft nicht drüber nachdenke. Aber wenn ich es kurz durchdekliniere, würde ich sagen, nähme man diesen Fall all, wäre das natürlich möglich, ohne auch irgendwelche Rechte gegenüber dem Dachverein zu verlieren.
Genau. Ja. Genau. Ja.
Aber die eigentlichen Mitglieder sind ja nicht Mitglieder des Dachvereins, sondern Mitglieder des Fußball-EV.
Genau, richtig, des einzelnen Vereins. Mhm. Und dort anhand Zahl der Mitglieder wird dann auch definiert, wie viele in die Versammlung des Dachvereins quasi gehen. Das heißt also, dass ein bisschen auch die Mitgliederzahl das Stimmrecht dort auch abbildet. Und mittlerweile hat sich dieses Thema natürlich gedreht. Wie gesagt, die Legende besagt, dass es so gemacht wurde. Es klingt dann auch sehr plausibel, ne, wenn man das mal kurz durchdenkt. Mittlerweile ist natürlich der Fußball der auch wirtschaftlich die tragende Säule dieses ganzen Konstruktes. Und wie gesagt, es gibt da auch dann, oder es gab zum Beispiel, dass der Frauen- und Mädchenfußball jetzt wieder in den Verein zurückgekehrt ist, rein rechtlich, auch vielleicht so eine kleine Information am Rande, es war eigentlich fast eher eine Verschmelzung beider Vereine, also gar nicht mal so eine Rückholung, sondern eine Verschmelzung.
Ja. Okay, und in der Satzung steht ja, ihr fördert die Ausübung von Fußball, ist es irgendwie noch ein bisschen ausformuliert oder was verstehst du darunter?
Böse Zungen würden jetzt sagen, manchmal war es kein Fußball, den wir da die letzten Jahrzehnte angeboten haben. Aber ja, das ist, sagen wir mal so, der Grundzweck.
Aha. Und in dem Zusammenhang würde mich jetzt interessieren, weil es ja immer wieder die Diskussion gibt, passt E-Sport und E-Football da überhaupt rein? Würdest du sagen, dass man unter diesen Zweck Ausübung von Fußball dann auch diesen digitalen, kompetitiven Fußball mitverstehen kann? Oder würdest du es strenger sehen?
Also sagen wir mal so, die Diskussion hat sich fast ein bisschen erledigt, als vor, jetzt lass mich nicht lügen, einem oder zwei Jahren die DFL es long-term zur Auflage gemacht hat, ein E-Sports-Team zu entwickeln. Insofern hat mir die DFL jetzt diese Frage ein bisschen abgenommen. Aber ich muss sagen, natürlich hatten wir intern auch große Diskussionen darüber. Auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, es ist eins dieser Geschäftsfelder, von denen ich, außer dass ich selber schon mal FIFA gespielt habe, wenig bis keine Ahnung hat und mich, so ehrlich muss ich sein, dieses ganze Feld, das Team, auch der Gewinn des Derbys gegen unseren größten Konkurrenten live auf Pro7 Max heißt der Sender, glaube ich, wo unsere Truppe dann das Studio gestürmt hat. Das fasziniert mich schon. Also wenn du jetzt da so diese Klammer über Fußball, ist das denn noch Fußball, hat das mit Fußball irgendwas zu tun, würde ich nach reiflicher Überlegung und nach dem, was ich in den letzten 2, 3, fast schon 4 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es die schon gibt, jetzt miterlebt habe, auch einzelne Spieler kennengelernt habe, würde ich sagen, für mich ganz persönlich kann ich diese Klammer machen, ja.
Also der einzige Club, der sich ja noch standhaft weigert unter den 36, ist ja der 1. FC Union Berlin. Genau aus dem Grund, weil er sagt, das gehört, also diese FIFA gehört nicht zu seinem Kernbereich. Also ich kann mich damit auf der einen Seite anfreunden, weil es für mich kein Fußball ist. Aber wie du sagst, für mich ist es trotzdem E-Sport eine Form, des kompetitiven Gegeneinanders. Und die Konzentration und die Fingerfertigkeit sind so ausgeprägt, dass man da auch von Sport sprechen kann. Insofern kann man es für mich auch darunter subsumieren, ja. Aber ich finde, es ist legitim, da eine andere Meinung zu vertreten als Fußballclub.
Weißt du oder weiß man, ob Union dafür irgendwie eine Abgabe oder irgendwie etwas von der DFL, das würde mich mal interessieren, weil ob es da Konsequenzen gibt, tut man es nicht. Das habe ich jetzt nicht parat, soll es sie denn geben?
Ja, es ist ja nur ein sogenanntes C-Kriterium, das sozusagen nicht verhindert, dass die Lizenz erteilt wird, sondern dass es dann, also im ersten Schritt gibt es auch keine Sanktionen. Im zweiten Schritt würde es eine Sanktion geben, aber ich glaube, die Förderung und die Sanktion heben sich dann gegenseitig auf.
Das E-Sport-Spiele ist so, ohne Zuschauer, oder?
Ja. Und in dem Zusammenhang, ich meine, ihr habt ja jetzt diese E-Sport-Abteilung seit 4, 5 Jahren, sagtest du ja. Hattest du da jetzt bis auf diese Einzelerlebnisse, Derby und so, noch mehr Berührungspunkte, oder ist es tatsächlich so selbstständig, dass du da gar nicht mit in Berührung kommst?
Nee, es liegt in der Natur der Sache, dass man mal dem einen oder anderen Spieler auch auf dem Flur über den Weg läuft, dass man sich bei den Verantwortlichen, die man ja auch schon kennt, weil sie länger im Verein sind, auch immer mal informiert, wie sieht's aus, dass man durchaus auch mal den ein oder anderen Sponsor, der über den E-Sport reingekommen ist, da auch noch mal kennenlernt und sagt, hey, wie ist denn das entstanden? Weil das natürlich auch zu Beginn dieser ganzen Sache ein ganz interessanter Faktor war, dass wir plötzlich Unternehmen ansprachen oder tätigen konnten, die vorher sich zum Beispiel für Fußball nicht interessiert haben und die jetzt dann einen Schlüssel gefunden haben. Also auch diese Dinge gab es dann. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so sehr im Bilde, wie das dann, also ob das jetzt auch teilweise auch verschmolzen ist oder so, weil einige sind dann auch auf der normalen Sponsorenliste aufgetaucht. Also das ist der eine Punkt. Und der andere ist, ich habe mich erst vorgestern getroffen mit jemandem beim Club, und da war ich tatsächlich in dem Zimmer, auch zum ersten Mal, wo die dann die Übertragungen, wenn sie denn dann live spielen, stattfinden.
Mhm. Also gerade die
Berührungspunkte, die hat man definitiv, ja.
Also ich glaube, beide Bereiche können voneinander lernen, gerade weil der E-Sport so datengetrieben ist, glaube ich, dass man da viel Potenzial hat, um noch mehr so in diese Statistiken und Datenbereich einzutauchen.
Also interessanter Aspekt, was man auf jeden Fall sagen kann, die größten Talente in Sachen Scout, Datenanalyse, sich mit Daten beschäftigen, kamen definitiv nicht aus dem Fußball, die ich in den letzten alleine 2 Monaten kennengelernt habe. Die kommen nicht aus dem aktiven Fußball.
Ja. Ja. Aber aus dem Sport kommen sie schon.
Im weitesten Sinne sind sie Fußballfans, oder sie sind Fußballfans, nicht nur im weitesten Sinne, aber sie haben ganz andere Professionen.
Ich hatte das Thema Ausgliederung ja schon angesprochen. Hast du die Erfahrung, dass in dem Bereich Profiabteilung auch noch der ideelle Teil eines Vereins eine Rolle spielt? Oder würdest du sagen, es ist ausschließlich wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb?
Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage. Und wie gesagt, ich habe mich bislang immer erfolgreich geweigert, werde das auch weiter tun, das auseinander zu definieren. Ich glaube, beides geht zusammen und beides muss bei einem Verein wie dem 1. FC Nürnberg, ja, wenn wir viel von den möglicherweise auch negativen Erwartungshandlungen durch die große Tradition oder so, dann ist es aber auch ein wahnsinniger Impact auf Spielerinnen unserer Bundesligamannschaft und Spieler, dort im Stadion zu sein, dort diese Kraft rauszuziehen. Und da ist es auf jeden Fall auch immer noch also da ist es für mich untrennbar, dass man diesen ideellen Wert auch immer mitdenkt. Was sich geändert hat, das ist das Fußballgeschäft, ganz einfach. Das heißt also, dass du heute Spiele über 3, 4, 5 Jahre aufbaust, da kannst du jetzt ein 1, 2, 3 Jahre draus machen, bestenfalls. Und das liegt aber, also, und, aber ungebrochen ist dann auf jeden Fall für mich schon die Tatsache, dass das auch immer noch was mit ideellem Wert zu tun hat. Es ist ein Leistungssport, in dem jeder Höchstleistung geben muss, um auf dem Platz zu stehen. Und sagen wir mal so, wenn du da über diesen ideellen Wert noch das letzte Prozent rauskitzeln kannst, nochmal diesen berühmten Schritt mehr zu laufen als der andere, dann glaube ich, hat das immer noch einen Impact. Und man darf es aber jetzt auch, oder das würde mir nicht einfallen, dass man es romantisieren würde, definitiv. Es ist ein knallhartes Leistungsgeschäft. Es geht nur noch und ausschließlich um Leistung. Aber ich glaube, dass man diesen letzten Meter, das, was ich gerade beschrieben habe, immer auch noch mal über die Kraft und die Wucht eines Vereins oder einen ganz besonderes Momentes in Spielen oder so mit definitiv mit reinnehmen kann.
Ich hatte jetzt an diese juristische Thematik Rechtsformverfehlung gedacht und deswegen vielleicht nochmal von der anderen Seite, wenn jetzt die DFL sagen würde, ihr müsst ausgliedern, also alle EVs, die es noch gibt, ihr habt jetzt die Pflicht auszugliedern aus rechtlichen Gründen heraus, also EV passt nicht mehr in diese ganze Struktur rein. Es ist ausschließlich wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und vor allen Dingen denkt mal an eure Vorstände, diese Haftungsrisiken, die damit verbunden sind. Wir statuieren jetzt eine Pflicht zur Ausgliederung. Wie würdest du damit umgehen?
Dieses Schreckgespenst im wahrsten Sinne des Wortes stand ja schon mal fast vor der Tür, irgendwann in den 10er Jahren. Vielleicht habt ihr es noch präsenter, das Datum. Ich habe es auch schnell wieder vergessen, weil ich es Gott sei Dank schnell vergessen konnte. Als bei Mainz 05 die Finanzbehörde eingeritten ist und quasi um die Ecke per Brief gesagt hat, Moment mal, gemeinnützig diese, also das ist ja, da sind dann auch die Telefone heiß gelaufen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht mehr so präsent, möchte da auch nichts Falsches sagen. Ich kann mich nur noch an mein Gefühl erinnern. Das, was ich damals gelesen habe, wie die Wertung der Finanzbehörde damals war zu dieser Causa, hat mich schon schlucken lassen im Sinne von, eigentlich, wenn sie das jetzt durchziehen, ist das definitiv die Pflicht von eingetragenen Vereinen, die es dann noch gibt, auszugliedern in eine noch wie auch immer geartete Kapitalgesellschaft.
Ja, ich glaube, das war auch dann Anlass für einige Vereine dann tatsächlich auszugliedern. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Köln und Bochum war, die ja ihre Profiabteilung in Kapitalgesellschaften ausgegliedert haben und trotzdem noch alle Anteile haben, also der Verein hält noch alle Anteile an den Kapitalgesellschaften. Mhm. Aber es gab ja auch den berühmten Fall des Professor Leuschner aus, ich glaube, Osnabrück, der dann die Löschung FC Bayern München e.V. aus dem Vereinsregister beantragt hat. Und da hat ja das Amtsgericht München dann gesagt, nee, also ist schon noch auch ideeller Zweck. Ja. Und dieses Nebenzweckprivileg wird trotz der erheblichen wirtschaftlichen Dimension immer noch eingehalten. Mhm. Aber wie du sagst, also dieses Beispiel aus Mainz, daran kann ich mich auch gut erinnern. Und wenn man sich die Erwägungen anguckt, dann könnte man schon fragen, wäre es nicht sogar im Sinne der 50+1-Regel letztlich, wenn es diese Pflicht gäbe?
Du sprichst da einen sehr diffizilen und sehr schwierigen Punkt an. Und ich muss sagen, ich habe auch oder denke auch grundsätzlich in eine ganz ähnliche Richtung, was mir sehr viel Ärger mit einer führenden Person aus der Fanszene in Nürnberg mal eingebracht hat, wo wir dann wirklich eine gute Freundin von uns als Schiedsrichterin einsetzen mussten, die das dann ein bisschen bei einem Abendessen befriedet hat. Tatsächlich ist das nämlich auch der Punkt. Also sagen wir mal so, wenn du es so wie ich als Nicht-Jurist, aber möglicherweise auch durch euer juristisches Fachurteil gestützt sagst, so ganz haut das mit der Gemeinnützigkeit eigentlich nicht mehr hin. Na, das, also wenn du die Zahlen dahinter klemmst, hinter das Ganze, und auch wenn ich immer noch sage, das hat einen ideellen Wert. Also ich habe es jetzt vorhin falsch verstanden, ich habe es auch Sache runtergebrochen.
Das spielt ja so, auf jeden Fall mit rein.
Ja, das hat immer noch eine Kraft. Der Verein in der Stadt, in der Region, unsere CSR-Aktivitäten, die ja auch soziokulturell in diese Gesellschaft hineinwirken. Statements zu aktuellen politischen, gesellschaftlichen Themen. Also da glaube ich schon, dass der EV oder die Vereine ganz generell finanziell sehr viel noch in die Waagschale werfen können, um zu sagen, hey, da sind wir schon noch was anderes als ein Reifenhersteller oder sonst irgendwas. Ohne jetzt Reifenhersteller, ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, weil die mit Sicherheit auch sehr viel soziales Engagement zeigen können. Aber du weißt, was ich meine, oder ihr wisst, was ich meine. Es hat so diese Klammer, Fußballverein ist schon noch mal eine andere. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass möglicherweise, und ich habe mir ja das ganz genau angeguckt, als es Borussia Mönchengladbach damals übrigens ohne sehr viel Getöse gemacht hat, weil sie das ganz klar und deutlich erklärt haben. Und haben dann gesagt, hey Leute, es gibt hier keinen Verkauf von Anteilen, wenn nicht 3/4 von euch oder von der Mitgliederversammlung dafür sind. Dafür stehen wir, weil wir haben eine andere Idee. Genau die, die du jetzt gerade genannt hast. Warum, weshalb? Und das fand ich damals zumindest einen gangbaren Weg für Borussia Mönchengladbach und als Modell ganz generell. Und das hat mir schon eine Schelte eingebracht. Also mir wurde da auch, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, aber vor 6 Jahren mal wurde mir da mal der Status des Fanbeauftragten im Aufsichtsrat quasi oder Fanvertreter im Aufsichtsrat, Entschuldigung, kurzzeitig entzogen von entsprechender Person. Weiß gar nicht, ob der Status noch gültig ist, aber da komme ich wieder auf das Thema meines lieben Freundes von vorhin. Es ist einfach manchmal so, dass wenn du dich in diese Themen rein vertiefst, irgendwann bist du an einem Punkt, wo du lieber Fußballfan geblieben wärst und gesagt, nee, da kann ich gegen alles sein ohne jegliche Konsequenz. Wenn du dich wirklich tief mit diesen Dingen auseinandersetzen musst, wirst du möglicherweise manchmal zu Entscheidungen kommen, die du als Fußballfan eher nicht treffen würdest.
Und es ist halt extrem schwer zu erklären. Es ist einfach ein extrem komplexes Thema und man kann es nicht innerhalb von 10 Minuten jemanden erklären, ohne dass auf der anderen Seite der Verdacht kommt, dass man es böse meint.
Und gleichwohl es ja auch immer gesagt wird, das ist eine ganz diffizile Diskussion, weil man kann mit sehr vielen fehlgeschlagenen Ausgliederungen um die Ecke kommen, und wenn man selbst will, selbst der VfB Stuttgart mit einem jetzt wirtschaftlich gesettelten, ich glaube schon, dass dieser wirtschaftliche Deal möglicherweise auch bis zu einem gewissen Grad notwendig war, da machen sie glaube ich auch gar keinen Hehl draus, aber halt jetzt auch sehr für diesen Verein in der Gesamtheit und blenden wir mal alles, was so vereinsrechtlich und fantechnisch passiert aus, schon eine gewisse Stabilität verleiht, auf der anderen Seite aber halt auch ganz viel Rauschen und Themen drumherum bis hin zu, man kann es ja fast nicht mehr anders sagen und dann möchte ich mich aber auch wirklich nicht mehr äußern, bis zu Schlammschlachten und persönlichen wirklich Angriffen, die weit unter die Gürtellinie gehen. Ja. Das habe ich in meiner Amtszeit auch mal erlebt, an anderer Stelle, wo es dann auch wirklich, sagen wir mal so, in die persönliche Bedrohung geht. Aber das wird dann super schnell emotional, weil die Menschen, und da sind wir wieder bei diesem Thema, dem Emotionalen, vor allem aber auch dem ideellen Wert, den mein Verein für mich hat. Wenn du das Gefühl hast, man nimmt dir etwas weg, dann wird es auch wirklich immer schwierig. Und da kann ich wirklich die Seite der Fans auch verstehen. Ja, total. Und welche Vorhaltungen man immer machen kann, Freiburg und auch Mainz, das sind immer noch, auch wenn es temporär gerade bei Mainz jetzt ein bisschen kriselig ist, aber das sind immer noch hoch erfolgreiche Vereine auf Basis eines e.V.
Absolut, leuchtende Beispiele, dass es funktionieren kann auch noch.
Und der SC Freiburg sich auch zuletzt vor dem Stadionneubau auch in einer neuen Satzung Aufsichtsräte extrem nochmal dazu bekannt hat zu diesem e.V. Und gleichwohl die spannendste Alternative zum e.V., die Genossenschaft, Teilhabe zum Beispiel haben für jeden Einzelnen, ja sehr frühzeitig auch immer von Gerichten oder so gekippt wurde, dass das denn nicht möglich ist. Ich kenne 1-2 Vereine, die damit in den Nullerjahren schon experimentiert haben, weil sie wussten, welche Diskussion kommt auf sie zu. Ich habe aber jetzt neulich gehört, da gibt es wieder so einen kleinen Vorstoß in letzter Zeit in diese Richtung.
St. Pauli.
Ja. Was aber, glaube ich, auch voraussetzt, also Modelle Freiburg und Mainz was auch voraussetzt, dass sehr gute sportliche Arbeit gemacht wird, ne? Weil ich würde mal prognostizieren, dass wenn wir jetzt noch mal 5 oder 6 Jahre weiter in die Zukunft uns bewegen, dass das für solche Arten von Vereinen immer schwerer wird, dann eben auch den Anschluss zu halten. Und Holger und ich, wir hatten das Thema neulich mal, oder Holger, du hattest mir irgendwie eine Liste geschickt, mit einer Übersicht über die Reihenvereine und die Vereine mit Kapitalgeberbeteiligung. Da war jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt interessanterweise so, dass man sagen konnte, in der oberen Tabellenhälfte stehen die mit Kapitalgeberbeteiligung und die anderen Vereine sind unten.
Ausnahme war Wolfsburg.
Ausnahme war Wolfsburg, ja. Da, die haben vielleicht andere Probleme, ich weiß nicht. Also diese Gratwanderung, das, also solange der Fußball noch aufs große Geld angewiesen ist, um sportlich leistungsfähig zu sein und die Ziele, die man hat, und dann die Ziele, nach denen man sich ausrichtet, und in der Bundesliga orientieren sich jedenfalls viele Vereine eben dann auch über die Grenzen hinaus in die Premier League, und da mitziehen zu wollen erfordert viel Kapitaleinsatz. Stuttgart kriegt den Kapitaleinsatz jetzt und es zahlt sich interessanterweise sofort aus. Da nicht mitzuziehen, glaube ich, wird schwierig.
Oder? Also tatsächlich sagst du da sehr viele richtige Dinge. Und wenn man sich mal so Statistiken long-term anschaut, also über eine längere Zeit, auch über verschiedene Ligen, man merkt dann schon, dass die stabilsten Vereine, die im sportlichen Bereich stabil sind, auf jeden Fall auch über die höhere Kapitaldecke verfügen als manch andere Vereine, die möglicherweise mal einen Höhenflug hinlegen und dann quasi wieder kleinere Brötchen backen müssen. Das ist jetzt mal so ganz aus der Hüfte geschossen, aber es gibt da Erhebungen drüber. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade meiner Meinung nach, wir haben jetzt auch schon ein kleines bisschen so dieses Datenthema angerissen, dass momentan gerade ein kleines Fenster offen ist für innovative, für kleine Vereine, jetzt auf anderem Gebiet schnell zu sein, was zum Beispiel Positionsbestimmung auf dem Spielfeld betrifft, eine genaue Stellenbeschreibung, welchen Spieler will ich haben, eine genaue Beschreibung, welche Spieler müssen wie miteinander zusammen variieren und so. Also wirklich innovativ sein auf dieser Seite, um zumindest für einen kleinen Zeitraum quasi dort mit einzugreifen und Dinge zu schlagen. Der SC Freiburg zum Beispiel, da wird ja immer die Jugend gelobt, ne? Die Breisgau-Brasilianer, die früher so, die haben sich auch während der letzten 15, 20 Jahre 3-4 Mal neu erfunden. Ganz unmerklich für die Außenwelt. Aber die haben ihr Scouting im Jugendbereich ein bisschen umgestellt und gesagt, oh, Moment mal, wir sind jetzt jahrelang nach Frankreich gefahren, haben dort die Spieler gefunden, die wir dann relativ teuer doch schon eingekauft haben. Aber trotzdem, da war noch keiner. Jetzt sind alle in Frankreich. Frankreich ist ein völlig überlaufender Markt, nicht mehr interessant. Wir mussten uns neu erfinden. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und ohne, dass mich jetzt der Kollege aus Freiburg anruft, was erzählt denn da wieder für einen Quatsch, aber kurzfristig muss man sagen, alle diese Vereine, die auf Strecke erfolgreich sind, unabhängig von davon, dass sie keine Vereine sind, die Geld von extern bekommen haben, die möglicherweise auch Jahresende einfach einen Strich drunter machen, okay, fehlt Geld, Bayer oder Wolfsburg, wird das aufgefüllt, ist Geld da, wird es wieder abgeführt, qua Gewinnabführung. Bin mal gespannt, ob das nach dieser Saison möglicherweise irgendwann mal der Fall ist, aber egal. Und das musst du sagen, es ist gerade eine Zeit, in der du, wenn du innovativ bist, wenn du innovative Ideen in genau diesen Bereichen ansetzt, hast du eine Chance, diese Vereine zu betteln. 2-3 Tabellenplätze höher zu sein, als du eigentlich sein dürftest, um es mal auf Zahlen runterzubrechen. Oder möglicherweise auch in der zweiten Liga 5 oder 6 Tabellenplätze. Und in der ersten, dann doch der Unterschied zwischen Abstieg oder Heidenheim, zum Beispiel, die jetzt, glaube ich, sogar schon rechnerisch den Klassenerhalt geschafft haben.
Ja.
Diese Fenster gibt es immer wieder. Und da glaube ich auch dran, dass wenn du jetzt in dieser Zeit Dinge nutzt und nicht dich ständig neu erfindest, aber immer dein Modell immer hinterfragst und sagst, wo kann ich noch was schrauben, wo gehen Märkte zu, wo gehen Märkte auf. Jetzt rede ich auch schon wieder wie so ein, oh, das kostet mich jetzt wieder einige Stimmen bei den Fans. Aber das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, den du jetzt in diesem Moment bedenken musst. Wo auch Chancen für, jetzt sage ich mal ganz uneitel, kleinere Vereine wie den 1. FC Nürnberg liegen und liegen müssen.
Mhm. Mhm. Aber ist das Game nicht auch bald durchgespielt und dass es dann wiederum mehr auf Kohle ankommt?
Also in Sachen digitale Transformation auf allen Ebenen, wenn ich das mal mit der Musikbranche vergleiche, sind wir im Fußball in seiner Gesamtheit. Und ohne, dass da ganz viele schon Vorreiter sind und sehr, sehr weit vorne sind. In Deutschland auf dem Stand von 1982. Da lehne ich mich mal jetzt sehr weit aus dem Fenster.
Ja. Nee, da bin ich bei dir, weil es ja so viele verschiedene Ansätze gibt dafür, was letztlich der Erfolg sein kann. Und man weiß ja gar nicht, welche Parameter und welche Faktoren letztlich den Ausschlag geben dafür.
Und dann
da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten.
Ja, und dann kommen wir wieder schnell in diese Sportphilosophie, wenn du diesen Weg hast und wenn du diesen Weg verlässt und eine Entscheidung triffst, zum Beispiel, von Trainer, der das Positionsspiel X bevorzugt versus Trainer, der eigentlich eher Mittelfeldpressing oder wie auch immer, also um es mal völlig abstrakt zu halten, hast du einen Bruch in deiner Erzählung, den du ein halbes, ein Dreivierteljahr, ein Jahr wieder komplett diesen ganzen Verein, die ganze Idee, alles, was du vorher gemacht hast, auf die Schiene setzen musst, wenn du in solchen Themen Brüche drin hast. Da bin ich mir sehr sicher, weil ich habe es jetzt mehrfach erlebt in Gesprächen, weil ich tausche mich sehr viel aus mit anderen Kolleginnen und Kollegen, auch wo Learnings erzielt werden aus, guck mal, da hat man was falsch gemacht, Learning, und dann hat man da gewisse Dinge korrigiert. Aber je weniger Geld du zur Verfügung hast, die du zum Beispiel rein in den sportlichen, also das ist jetzt wirklich extrem verkürzt, ja, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, aber so, je weniger Geld du im Sport zur Verfügung hast, desto klarer muss deine Struktur sein. Wenn du die einmal verlässt, wenn du da quasi sagst, okay, jetzt fahren wir mal andersrum oder jetzt müssen wir mal einen kompletten Cut machen, jetzt setzen wir mal den Zug neu auf die Schienen, dann kostet dich das vor allem ganz viel Zeit, unabhängig von dem Geld, das du dann nachrangig irgendwie erstmal nicht ausgeben kannst. Und das ist zum Beispiel der größte Vorteil von, wir hatten es vorhin, den Vereinen, die Platz 1 bis 6, wenn man es long-term betrachtet, belegen, die können mal ein mehr englisches Fehler Talent für 15 Millionen holen und ein Jahr später für 8 Millionen wieder wegschicken. Ja, also, und da kräht kein Hahn danach, das passiert dann einfach so. Und das ist der größte Vorteil, den du hast, wenn du über mehr Kapital verfügst, dass du in den Sport stecken kannst, dass die Fehler, die du zwangsläufig im Transferfenster. Also es gibt kein fehlerloses Transferfenster bei keinem Verein. Aber die Fehler, dass die nicht so ins Gewicht fallen, das ist das größte Plus von Vereinen, die quasi diese Kapitaldecke haben.
Mhm. Stimme ich absolut zu. Und ich glaube eben auch, dass in dem Moment, wo die Ambitionen wachsen, also nochmal Beispiel Freiburg, wo dann doch mal eine Qualifikation für die Champions League bei rauskommt, oder wo man ambitioniert halt daran zeigt, dass man jetzt zum Beispiel Spieler wie Erin Dingchi verpflichten kann, die dann eben nicht mehr zu Gladbach gehen oder bei Werder bleiben. Also das zeigt ja eine Ambition und das wird sich auf Dauer wahrscheinlich nicht mit einem Gefüge machen lassen, von dem der SC Freiburg in den letzten 5-6 Jahren profitiert hat, sondern dann wird man sich um diesen Anschluss dann, wenn man den Anschluss nach oben halten hat, wird man eben auch auf der Kapitalseite irgendwie dafür sorgen müssen, dass man sich so eine Transfers immer leisten kann und dass dann eben auch, wie du so schön sagst, eben mal einen Transfer nicht wuppt.
Das Ganze ist dann quasi parallel zur Erwartungshaltung des Publikums. Ne? Also das heißt also, erfolgreiche Jahre bedingen, dass das Publikum erfolgsverwöhnt ist, jetzt im besten Sinne, und möglicherweise auch Erwartungshaltung steigen. Ja? Jetzt könnte ich sagen, da haben wir beim Club jetzt nicht zwingend mit zu kämpfen, weil es hängt auch damit zusammen. Und wie gesagt, am Ende ist, und da bleibe ich dabei, gerade ist das Fenster offen für genau solche Dinge. Also das, das jetzt zu tun, innovativ zu sein und sich einen Vorsprung zu erarbeiten, auf dem man sich dann wiederum nicht ausruhen darf, sondern analog zu anderen Vereinen weiterentwickeln, fortentwickeln.
Hm. Es wäre jetzt eigentlich ein ziemlich guter Sprung zum Thema DFB, DFL, oder wollen wir die Reihenfolge einhalten?
Ja, lass uns die Reihenfolge doch vielleicht einhalten.
Okay, okay. Mhm.
Ich hatte so ein paar Fragen jetzt, das passt alles ganz gut so rein, auch in dieses, in diese Gemengelage, Tradition, Verein, Beispiel auch, was beim VfB passiert, wie sich Ambitionen wandeln, wie wichtig Kapital ist und welche Rolle es spielt. Vielleicht nochmal konkret zum Club. Ihr, wie würdest du denn deinen Mitgliedern jetzt auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass an dem Stuttgart-Modell sich da so eine Stimmung breit gemacht hat, ach, die Fans haben ja heutzutage, oder die Mitglieder haben ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen, was würdest du denen denn entgegnen auf so eine Behauptung und wie würdest du sagen, ist beim Club, wie wird da eigentlich Mitbestimmung der Mitglieder gelebt? Wie drückt sich das aus?
Also das Hochamt des Vereins ist natürlich definitiv die Mitgliederversammlung, die Jahreshauptversammlung, die jährliche. Und dort können die Mitglieder ihr Stimmrecht ausüben, das bei der Wahl zum Aufsichtsrat zur Geltung kommen kann und bei der Entlastung oder Nichtentlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Ja, da weiß man auch, also da muss ich jetzt euch als drei Juristen nicht erklären, was eine Nichtentlastung erstmal pro forma bedeuten würde. Aber das können dann, und das wird im Fußball, wie man weiß, ja auch häufig als Signal gewertet, gegen einzelne Personen oder gegen die Arbeit ganzer Gremien, so als Signal oder Warnschuss. Das ist jetzt mal das wichtigste Amt, das Mitglieder ausüben können. Ansonsten haben sie auch die Möglichkeit, Anträge zu stellen auf dieser Mitgliederversammlung, zum Beispiel zu Satzungsänderungen. Und das, glaube ich, ist schon ein sehr wichtiges Amt. Wie das dann gelebt wird oder das den Leuten schmackhaft zu machen, das halte ich nach einem Erlebnis, oder besser gesagt nach zwei Jahreshauptversammlungen, die wir Corona-bedingt digital abhalten mussten, wirklich für ein bisschen schwierig. Wir haben so viele Mitglieder wie noch nie. Also als ich da in den Verein, als ich Mitglied wurde, waren wir, glaube ich, 4.500 oder 5.500 oder 6.500 und jetzt sind wir über 25.000. Also müsste jetzt mal genau nachgucken, das heißt, weil wir haben so einen Counter auf der Homepage, wo wir gerade stehen. Also das sind
was
wir
ist da drüber. Deine Erklärung für diesen Mitgliederzuwachs?
A, eine Mitgliederkampagne und B, sich auch wirklich diesem Verein verbunden fühlen wollen. Und jetzt kommt das für mich, weil ich natürlich vorher schon Vereinsarbeiter war, in der Satzungskommission war, bei aktiven Clubmitgliedern mitgewirkt habe. Jetzt kommt das große Aber. Aber diese klassische Vereinsarbeit, diese klassische Mitsprache möglicherweise gar nicht das Hauptkriterium für Menschen ist, Mitglieder zu sein. Mhm. Bei einem Stadion, das jetzt einmal im Jahr ausverkauft ist oder zweimal im Jahr in der zweiten Liga, unbedingt an Karten kommen zu wollen, kann es sein. Natürlich sind die dann ein bisschen günstiger im Fanshop, aber das kann auch nicht sein. Und ich ziehe das wirklich, dass man sagt, nee, komm, am Ende ist es die große Gemeinschaft. Denn, und da komme ich jetzt zurück auf die Erlebnisse der Jahreshauptversammlungen während Corona. Was haben wir uns für Gedanken gemacht? So, oh Gott, wenn jetzt auf einmal auf einen Schlag alle 25.000 Mitglieder sich da einwählen. Davon musste man ja ausgehen, wenn es nur 10 oder 12 sind. Es gab rechtlich diffizile Dinge wie: Der Anbieter für das Voting-Tool kann das nicht auf einem Server bereitstellen, der muss das auf zwei Server bereitstellen. Dann wurde wirklich dann auch diskutiert, sind das denn dann zwei Räume? Das dürfen wir eigentlich qua Satzung nicht. Wir müssen das also irgendwie technisch verbessern. Also es wurde ganz diffizil gesprochen und der große Ansturm, den irgendwie auch rechtlich zu bewältigen. Die Leute konnten per Chat-Funktion, die dann als PDF erschienen sind, die dann im Hintergrund bearbeitet wurden, Fragen stellen, was ja auch das gute Recht ist bei den Jahreshauptversammlungen, auch rege genutzt wird. Und am Ende waren es, ich meine, 3500 Personen, nagelt mich jetzt nicht auf die letzte 100 fest, die bei der ersten Jahreshauptversammlung dabei waren. Und als es dann zur wichtigen Sache kam, also der Ausübung des Mitgliederwahlrechts, waren noch ungefähr 1200 Leute dabei.
Ja. Okay, ich glaube beim HSV, bei der jüngsten Mitgliederversammlung waren 500, 600?
800.
Verschiedene Zahlen geistern, aber jedenfalls.
Ja. Ja? Also wir haben, ich muss sagen, wir haben Präsenzveranstaltungen, die eigentlich immer schon die 1000 überschreiten, 1700, 1800. Ich glaube, beim letzten Mal waren es auch wieder 1800 knapp. Also das sind unsere Präsenzzahlen, ne? Und das ist für einen Verein, dann, wenn man so sich mal Pi mal Daumen sagt, wer ist denn auf Jahreshauptversammlung tatsächlich bei unserer Gesamtmitgliederzahl eine stolze Zahl im Vergleich zu anderen Vereinen. Und da kann ich nur mutmaßen, was da der Grund ist. Häufig wird natürlich gesagt, naja, wenn das am Wochenende ist, dann kann ich ja nicht hinkommen. Dann haben wir angeregt durch den damaligen Fanvertreter Ralf Peisel, übrigens auch ein Anwalt, der dann gesagt hat, wisst ihr was, dann machen wir Folgendes, dann machen wir einmal Wochenende, einmal wochentags. Immer quasi rollierend, Jahr für Jahr. Was ist passiert? Am Montag oder am Dienstag wurde sich danach beschert, ist es natürlich nicht am Wochenende. Und
da muss ich jetzt wirklich laut lachen, weil also ich bin ja Borussia Mönchengladbach verbunden und steckt da deswegen so ein bisschen informationshalber drin und da regen sich ja die Fans nun total auf, dass die Mitgliederversammlung auf den Montag gelegt wurde, weil okay. Die sagen, ja, aber ich gehe doch jetzt nicht am Montag am frühen Abend zu einer Mitgliederversammlung, wo ich im Zweifel eben noch arbeiten muss und die hätten lieber oder die hätten es für selbstverständlich empfunden, dass man sowas an den Wochenenden macht, weil da doch jeder Zeit hat. Also
beide,
wahrscheinlich kann man es auch nicht
niemandem recht machen. Du kannst die Uhr danach stellen, mach das. Es gibt genauso viele Leute, die dann sagen, am Wochenende habe ich Familie, muss ich selber Fußball spielen, wie könnt ihr nur. Also da kann man es keinem recht machen. Wir versuchen es eben in diesem Turnuswechsel immer zumindest beiden Parteien ein bisschen recht zu machen. Am Ende ist es dann doch immer auch ein bisschen ein kleines Rätsel, warum die Teilhabe am Verein dann nicht größer war, auch als sie digital möglich war. Bei der zweiten digitalen Versammlung war es tatsächlich noch weniger, ja. Und das hat uns schon auch ein bisschen zum Grübel gebracht am Ende. Ich nehme es für mich jetzt hin, ist auch ganz viele, wollen einfach Teil der Gemeinschaft haben, wollen Klubberer sein, wie man bei uns sagt, wollen diese Mitgliedskarte im Geldbeutel und wollen sie notfalls auch herzeigen, wollen auch mal in den Fanshop, wollen da quasi auch die Vergünstigungen nehmen. Und das ist ja auch wunderbar und ist ja auch schön, weil alle zahlen auf diese Clubfamilie ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dass die Teilhabe dann immer prozentual so gering ausfällt, das ist für mich das bleibt für mich ein Rätsel, ja. Aber ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich war schon immer interessiert an Vereinsarbeit, ne? Hab dann auch immer gesagt, Leute, als ich ja gefragt wurde, wenn ich Aufsichtsrat machen soll, dann wird es auch wieder so ein, also dann wird es fast so ein Nebenjob für mich. Ich weiß ja, ich kann ja die Finger nicht stillhalten, ne? Agreement mit dem Arbeitgeber getroffen, das jetzt auch schon 12 Jahre hält im weitesten Sinne. Was auch nur funktioniert, dass der Vorstand der Mutterfirma auch großer Fußballfan ist. Und sagen wir mal so, das könnte möglicherweise ein Grund sein.
Ja. 30.817 Mitglieder habe ich gerade geschaut.
Entschuldigung, ich wollte sagen, dass wir die 30.000 fast schon geknackt haben. Ja, weil ich habe den Counter jetzt noch letzte Woche erst gesehen irgendwo, ja.
Das ist ja ein allgemeiner Trend gerade in Deutschland bei den Vereinen. Hertha, Union, Stuttgart, HSV, die haben ja alle Mitgliederzuwachs ohne Ende. Ihr jetzt, Kaiserslautern, ist ja verrückt. Und es ist für mich enttäuschend, dass es dann nicht einhergeht mit, wir wollen auch von unserem Stimmrecht Gebrauch machen. Das verstehe ich nicht. Ich bin ja auch ehrenamtlich tätig. Wir hatten gestern Mitgliederversammlung. Und da waren dann von, ich glaube, 800 Mitglieder waren 60 da. Immerhin, ja.
Mhm. Okay, ich finde es ehrlich gesagt nicht groß überraschend, dass das so ist. Ich glaube, das ist erstmal irgendwie so ein Trend und viele sind auch, glaube ich, einfach happy, dass sie da so diese Mitgliedschaft haben und das reicht ihnen und dann werden irgendwie für die neugeborenen Kinder werden irgendwie auch noch Mitgliedschaften gemacht und damit beweist man sich selber.
Wir haben ja vielleicht zwei Kreissäle im Club-Outfit. Wo man, bei uns kann man im Club-Kreissaal sein Kind zur Welt bringen.
Man beweist sich quasi die Verbundenheit, die emotionale Verbundenheit zu so einem Verein und das war es dann aber auch. Und am Ende ist der Großteil trotzdem, eben doch nur Zuschauer.
Ja, aber beim Bundestrainer will man doch auch mitreden. Ich verstehe nicht, dass man dann im eigenen Verein nicht wenigstens seine Stimme abgibt. Ich verstehe es nicht.
Aber selbst bei den demokratischen Prozessen, die Wahlbeteiligung müsste auch höher sein.
Genau, und da so geht's enttäuschend.
Nichts gegen den Fußball, aber da geht es noch um etwas wichtigere Dinge. und da, ja.
Ja, aber dann vielleicht doch mal, also ich muss ja auch das Gefühl haben, dass ich was bewegen kann, wenn ich meine Stimme ausübe oder das irgendwie vielleicht auch auf anderem Wege machen kann. Du hast vorhin gesagt, du hattest mal den Status des Fanvertreters, der dir in Anführungsstrichen entzogen wurde. Ja. Das, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Das ist ja wahrscheinlich kein offizielles Amt oder kein offizieller Stempel, den du hast, sondern du bist möglicherweise aus der Sichtweise von bestimmten Fans, bist du sozusagen ihr Mann im Aufsichtsrat, so habe ich das jetzt verstanden. Und dann gibt es eben welche, die sagen, ja, jetzt hat er aber komische Sachen gemacht, jetzt bist du das nicht mehr. Dann kann ich mich noch daran erinnern, dass der aufsehenerregend war, glaube ich, als Raphael Schäfer in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Das muss irgendwie 22 gewesen sein.
Das war oder letztes Jahr 23.
23.
Raphael ist jetzt seit einem halben Jahr Kollege von mir.
Ja, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was da so diese Strömungen unter den Mitgliedern sind und wer eigentlich so dann der Ultra-Vertreter im Aufsichtsrat ist oder wie man sich das vorstellen kann.
Ja, also sehr gerne. Also beginnend mal mit meiner Person. Ich war damals im Bündnis aktiver Clubmitglieder aktiv. Das sagt der Name schon, was da gemacht wurde, hat sich rausformuliert aus der Sachsenkommission, die 2009 auch proaktiv mit Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern sehr aktiv an der neuen Satzung, wo das Präsidialamt quasi in das Vorstandschaft umgewandelt wurde, da proaktiv mitgemacht hat. Und Nürnberg hat und hatte schon immer eine sehr aktive Fanszene, die Vereinsarbeit begleitet. Unabhängig von den Ultras, aber auch von anderen aktiven, nicht im Sinne von aktive Szene, sondern sehr aktiven Mitgliedern, die sich dort einbringen bei den Vereinen. Und daraus stamme ich und ich habe damals auch schon immer gesagt, wenn ich das mache, mache ich das mit Leib und Seele, also wirklich mit vollem Einsatz. Dann hat es auch nicht lange gedauert, bis mich dieses ganze datenbasierte Scouting und so, das war sehr faszinierend für mich. Und habe ich gemerkt, hoppla, ich habe da einen Schlüssel dafür. Das wurde mir dann auch bescheinigt von den Leuten dort. Das ist, ja, du kannst dich da ein bisschen reinfühlen. Und dann habe ich mich da reingearbeitet und irgendwann stehst du, analog zu anderen Vereinsvertretern, Vertreterinnen, dass du vor Dingen stehst, die du mitentscheiden musst oder wo du sagst, naja, das hätte ich jetzt nicht so entschieden, wenn ich alleine entschieden hätte. Aber da ist ganz wichtig und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Wir sind zwar 9 Leute und natürlich gibt es divergierende Meinungen unter uns. Natürlich haben wir auch mal Themen. Natürlich gehen Entscheidungen nicht immer einstimmig aus. Aber, und das ist das ganz Wichtige, das möchte ich auch nochmal transportieren, weil wenn du sagst, die Fans, die dann auch immer Transparenz fordern, die dann immer sagen, wie hast du abgestimmt, wir wollen jetzt wissen, wie du, den wir gewählt haben, in der Zahl abgestimmt habt, wie könnt ihr dann nur zusagen? Er sagt, nein, der Aufsichtsrat ist zwar in sich möglicherweise nie einer Meinung, er muss nach außen immer mit einer Stimme sprechen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schizophren, wenn man sagt, ja, jetzt habe ich 10-mal bei der Abstimmung verloren, 1-8 oder so. Aber nach außen sage ich, naja, das ist jetzt die Abstimmung, wie der Aufsichtsrat sie getroffen hat. Punkt. Das ist ganz wichtig für das Innen- und Binnenverhältnis dieses Vereins, dass man sich da nicht auseinander dividieren lässt. Und das ist auch die Problematik, dass du irgendwann mal zwischen die Fronten gerätst, dass die irgendwann mal, jetzt muss ich, also ich werde ihn morgen mal anrufen und frage, ob ich noch Fanvertreter bin. aber ob das dir das irgendwann abgesprochen wird, weil genau solche Dinge passieren. Aber, und das war mir auch klar vor der Wahl, das habe ich immer gewusst. Das weiß jeder Aufsichtsrat, der sich da reinwählen lässt und der sich an diese Regel hält, dass der Aufsichtsrat über den Vorsitzenden spricht. Heute ist eine Ausnahme und da kann ich auch ganz offen sagen, ich weiß gar nicht, das haben wir im Vorgespräch nur gemacht, der Aufsichtsratsvorsitzende weiß natürlich, dass ich heute mit euch spreche. Das habe ich vorher angemeldet. Und das ist ganz, ganz wichtig für das Binnenverhältnis, weil sonst setzt du ganz andere Mechanismen in Bewegung, die du in einem Verein nicht haben willst. Das war mir nochmal wichtig zu transportieren, weil man sich häufig auch hört, ja, du versteckst dich dahinter der Schweigepflicht und so. Nein, das ist für mich, auch wenn ich die Meinung nicht teile, wie Entscheidungen gefallen sind, ein elementarer Bestandteil der Vereinsarbeit und der Arbeit eines Aufsichtsrats. So, und dann geht's weiter. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, bei mir. Also, wir haben tatsächlich momentan eine Ultras-Vertreterin, nämlich seit vorletzten Jahr ist Sandra Hummel reingewählt worden. Kann man auch so sagen, die ist bei Ultras Nürnberg, das weiß auch jeder. Sie ist übrigens auch Volljuristin, arbeitet in einer Bank.
Die Juristen sind überall.
Ja, ja.
Immer und überall.
Ja. Und ja, und auch da ist das ist Sach- und Gremienarbeit, die ist da auch, sagen wir mal so, von ihrer Arbeit das gewohnt. Und ich muss halt sagen, und dann gibt es noch die Frage, ja, Rafa. Rafa ist letztes Jahr reingekommen und da muss man ganz klar sagen, dass Raphael auch wie Sandra Hummel sehr von der aktiven Szene während der Wahlperiode unterstützt wurde, weil dort das Gefühl herrschte, dass der Verein möglicherweise sich ein bisschen im Stillstand befindet und man da quasi einen Handlungsdruck gesehen hat, mit einem Kandidaten da in den Aufsichtsrat zu kommen. Man muss dazu sagen, dass sich die drei, die gewählt oder die drei mit Thomas Gretlein, der dann abgewählt wurde, der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende, dass sich alle drei, die im Amt befindlich waren, auch zur Wahl wiedergestellt haben. Und mehr kann ich dazu tatsächlich eigentlich auch gar nicht sagen, zur Wahl selbst. Dass nach einer Saison, die erst am letzten Spieltag wieder den ganz sicheren Klassenerhalt bedeutet hat, nicht alle glücklich und zufrieden sind und möglicherweise auch einmal die Frage stellen, wo ist denn die Weiter, wo ist denn die Fortentwicklung? Und dass man die, wenn man nicht tagesaktuell in der Arbeit drin ist, wenn man nicht weiß, wie akribisch an Stellschrauben gedreht wird, wie einige Dinge auch schiefgehen. Und natürlich, wenn der die internen Diskussionen über gewisse Dinge natürlich kennt, aber nicht nach außen trägt, dann kann ich durchaus auch verstehen, dass da Unmut entsteht. Ne? Absolut.
Okay. Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiges Erfolgsrezept, dass man im Gremium eine Streitkultur hat, aber trotzdem dann nach außen mit einer Stimme spricht, dass man sozusagen eine Einheit zeigt.
Naja, aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, um diese Einheit zu haben, musst du natürlich auch irgendwie eine funktionierende Organisation in so einem Aufsichtsrat haben und nicht nur eine niedergeschriebene, sondern auch irgendwie eine gelebte Übereinkünfte haben. Also das scheint ja, aber ich will jetzt nicht schon wieder an das Thema abdriften, in Stuttgart eben so ein bisschen anders gewesen zu sein, jedenfalls unterschiedliche Vorstellungen davon gegeben zu haben, wie man da so miteinander agiert und klarkommt. Okay. Was ist denn, wäre eigentlich für den Club denkbar, so ein Modell Stuttgart mit Großinvestoren wie Porsche und Mercedes, also mal abgesehen, dass natürlich das Stuttgart auch gewisse Standortvorteile hat, aber gut, ich meine, es gibt auch in Bayern gibt es auch Audi und BMW, aber die sind nun beim FC Bayern mit dabei. Aber habt ihr mal über sowas nachgedacht oder ist das Thema oder wie steht ihr dazu?
Also jetzt hast du zielsicher alle Großunternehmen genannt, die es wahrscheinlich nicht werden, aber Also sagen wir mal so, ich für meinen Teil verschwende an diese Sache wenig bis keine Gedanken. Man muss natürlich sagen, wo steuert der Fußball hin? Na, jetzt sagt man, okay, wir erinnern uns alle noch an die Worte von DFL-Verantwortlichen bis hin zu Vereinsvertreterinnen und Vertretern, die gesagt haben, jetzt kommt die große Demut, jetzt müssen wir auch mal abspecken. Und wenn du jetzt siehst, wo der Fußball wieder hinfährt, welche Zahlen, ich habe jetzt, glaube ich, den DFL-Bericht gelesen, dass dass wir insgesamt jetzt mal wieder auch bei über 5 Milliarden Umsatz sind, dass das ganze Thema immer weiter getrieben wird, dass es so weitergeht, als hätte es die 3 Jahre oder die 2,5 Jahre nie gegeben auf allen Ebenen, dass der ungesunde Stil weitergeführt wird, dann muss man vielleicht sagen, möglicherweise wird es an der Spitze und auch in der zweiten Reihe irgendwann gar nicht mehr anders möglich sein. Ich glaube aber trotzdem, oder ich hoffe es, dass ein anderer Fußball möglich ist. Weil da bin ich wieder ganz bei Holger. Das mag man romantisch oder auch ein bisschen, sagen wir mal so, blauäugig sehen. Aber ich glaube, der Fußball verliert auch, indem solche Modelle quasi ihren Fortgang finden, respektive auch bei anderen Vereinen irgendwie implementiert werden. Und dann weiß ich nicht, ob da nicht sogar der... Also diese weichen Faktoren wie die Anziehungskraft oder generell das Interesse drunter leidet, das vermag ich nicht zu sagen, ist ein ganz schwieriges Thema. Ich kann mich jetzt ein bisschen rausreden in der aktuellen Debatte im Sinne von, uns betrifft es ja gerade, aber mal so überhaupt nicht über dieses Thema nachdenken zu müssen. Eine andere Sache ist, wir haben ja, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, gerade ein Stadionthema auf der Uhr, das jetzt auch immer nicht spruchreif ist, sondern das auch jetzt zügig vorangetrieben wird über Politik. Und auch dort, sagen wir mal so, weil wir so ein Modell haben mit quasi Umfeldentwicklung auch rund um den Verein, sich da vielleicht Möglichkeiten und Türen öffnen, da in wie auch immer gearteten Betreibergesellschaften mit Unternehmen zusammenarbeiten, die da gerne dabei sind und die sich im Bereich rund um den Fußball auch wohlfühlen und da mitmachen wollen. Also es gibt, glaube ich, und um das dann abzuschließen, ich glaube, es wird vielfältige Modelle geben rund um den Fußball. Ich kann mir aber schwerlich vorstellen, dass ganz speziell Vereine wie Union Berlin oder St. Pauli als Last Option, wenn sie denn dann einmal vor der Wahl stünden, ein solches Modell einzuführen, wirklich das tun würden, bevor alle anderen Optionen geprüft werden.
Okay. Und erklär mal noch mal kurz das Stadionthema. Ist konkret was?
Konkret ist, dass wir ein Stadion umbauen oder unser Stadion umbauen wollen. Und da sind jetzt die Planungs, also sagen wir so Planung, da sind wir schon drüber raus. Das ist jetzt schon Stadtratsthema, das ist schon Thema, wie es gestaltet wird. Und das forcieren wir jetzt auch. Und ja, da muss man jetzt gucken, wie es weitergeht, aber wir sind gemessen an dem, also ich bin ja jetzt schon lange im Aufsichtsrat und ich wusste immer, aus verschiedensten Gründen wussten wir immer, dass 2019, 2020 der Hebel sein wird, an dem man dieses Stadionthema, es ist nicht unser Stadion, es gehört der Stadt, dass man dann das Stadionthema drehen kann im Sinne von, hallo, Kosten auf die nächsten x Jahre sind dann jetzt wirklich teurer, als jedes Jahr das Dach zu reparieren, als Schwingungsdämpfer einzubauen, als dann noch einen Zaun einzubauen, ziehen oder sicherheitspräventive Maßnahmen irgendwie zu ergreifen, die neu vorgegeben sind. Da wussten wir immer, der Scheitelpunkt ist da. Dann kam Corona dazwischen und deshalb ist dieses Thema jetzt auch so forciert auf der Agenda. Und man muss halt auch sagen, um dieses Thema mal zu streifen, erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, der KSC, der jetzt ein neues Stadion hat, wird uns in einer normalen Zweitligasaison einen signifikanten mittleren Millionenbetrag voraus sein, jetzt jede Saison, nur wenn er sein Stadion ausverkauft, nur mit den neuen Seats und so. Und ein signifikanter Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich ist in der zweiten Bundesliga, das sind Welten. Und das muss man einfach sehen, das muss man wissen. Und da deswegen arbeiten wir auch sehr intensiv dran.
Okay, also das Thema war bei mir schon eigentlich irgendwie völlig in Vergessenheit geraten, Stadionbau. Ich hatte immer so die Vorstellung, dass die wirtschaftliche Kraft dieses Stadions und seiner Größe, dass das vor allem so in den 80ern, 90ern noch eine Rolle gespielt hat. Also Stichwort Bayern und Gladbach, so, ne? Also die große Stadion, kleines Stadion, plötzlich dann großer Player und nur noch kleines Licht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es heute noch eine signifikante Rolle spielt.
Ja, und jetzt gar nicht mal so sehr die Größe, sondern die Ausgestaltung der Möglichkeiten, der Vermarktungsmöglichkeiten.
Der WIP-Plätze.
Ja, also ich habe bei unserem letzten sehr für uns sehr freudlosen Besuch beim KSC, habe ich mit Holger, also dem dortigen Präsidenten, gesprochen. Und der hat mir so zwischendurch, so zwischen Tür und Angel erklärt, was dort quasi für Business Seats jetzt aufgerufen wird. Und dann weiß ich ja, was wir, und dann sage ich, okay, ja, dann verstehe ich das Thema. Also, ne, und dann musst du halt auch, sagen wir so, vor allem, wenn du in einem Amt bist, dass auch quasi die Fortentwicklung des eigenen Vereins und vor allem, dass du an diesem Wettbewerb auch, sagen wir mal so, mit denselben Waffen ins Rennen gehen kannst wie die anderen. Und das treibt dich dann auch um, und deshalb sind wir da auch mit allem, was wir haben, jetzt dabei, dieses Thema zu forcieren. Und wie gesagt, da sind wir schon sehr, sehr, sehr weit. Hm.
Mit Blick auf die Uhr, Holger, du willst noch
letzter Block, jawohl.
Dann schieß mal los.
Zum Thema Investorensuche, DFL. Wie hat sich denn der Club da verhalten? Habt ihr die Mitglieder mit einbezogen? War das Ganze transparent? Wart ihr zufrieden mit eurem Vorstand bei der Abstimmung?
Also wir haben ja aus unserem Abstimmungsverhältnis, aus unserem Abstimmungsverhalten keinen Hehl gemacht, haben auch sehr deutlich gesagt, käme es zu einer erneuten Abstimmung. Und ich muss ehrlich sagen, so ganz habe ich diesen zeitlichen Ablauf jetzt nicht mehr im Kopf, nicht weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, sondern weil ich es einfach nicht mehr will. Um das mal ganz deutlich zu sagen, ich habe auch schon zur Abstimmung im Mai und zur Abstimmung jetzt zur letzten, ich weiß nicht mehr, wie viele Papers gelesen, wo drauf stand, streng vertraulich, und deshalb auch zu diesen ganz inhaltlichen Themen wenig bis gar nichts sagen kann. Aber wir haben uns da wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen. Wir haben uns diese Entscheidungen nicht einfach gemacht. Und um mal zu sagen, es gibt da, also sagen wir mal so, um es mal ganz und klar und deutlich zu sagen, der 1. FC Nürnberg hat sich nicht entschieden, weil die Mitglieder dagegen waren. Diese Zeit hatten wir gar nicht, eine übergeordnete Befragung zu machen. Natürlich hat sich der Vorstand meines Wissens nach mit den aktiven Mitgliedern, mit den aktiven Fans ausgetauscht und da klar Meinung bezogen. Für uns ganz persönlich haben wir einfach dieses Ding mal auf den Prüfstein gestellt. Und ich glaube, ihr in eurem Podcast habt ja auch mal ein paar Beispielrechnungen angestellt. Was zum Beispiel passiert, wenn dieser Vertrag der Private Equity unüblich wirklich 20 Jahre gelebt wird, was das an Summen bedeutet, wenn man ganz am Ende ist. Und selbst wenn man das nur milchmädchenhaft überschlägt, dann sagt man, okay, du wirst dann ungefähr so beim 3- bis 4-fachen, was heute die Premier League bekommt. Also um da also diese Fantasie, die hatten wir schlicht nicht. Und dann muss man sagen, okay, am Ende bekommen wir ja erstmal nichts aus diesem Deal, sondern wir geben ja erstmal etwas ab, das uns 3 Jahre erstmal bezahlt wird. Und was sagt denn, wenn wir in 4 Jahren wieder dastehen, die nächsten 8 bis 10%, dann für mich ganz persönlich ein ganz wesentlicher Punkt, um doch mal in das Thema ein bisschen tiefer einzusteigen, der zuletzt übrig gebliebene Investor fährt in Frankreich genau dieses Modell. Er ist quasi, und nicht nur auf 20 Jahre, sondern dauerhafter Eigner von, jetzt muss ich überlegen, 15% einer Mediengesellschaft, genau auf Basis dieses Deals gegründet wurde. Die kommen aus einer anderen Historie, deren ihr vorheriger Mediendeal ist geplatzt. Das heißt, dieser Investor ist eingestiegen. So, und jetzt war aber die Kernkompetenz ja immer, ja, aber diese Investoren, nicht nur der zuletzt übrig gebliebene, sondern auch mindestens einer der anderen, die bis zuletzt im Boot waren, die haben ja internationale Erfahrung und die haben Netzwerke und die Kontakte. So, was ist mit der französischen Medienausschreibung passiert? Die wurde wieder eingemottet, weil man nicht mal ansatzweise in der Lage war, auch nur die Beträge zu holen, die die letzte Medienausschüttung in irgendeiner Form gebracht hat. Ich kenne jetzt den aktuellen Stand nicht, ich weiß nur noch den Stand von Herbst. Das heißt also, dieser Selling Point, dieses, die können durch ihre Netzwerke irgendwas machen, scheint bei der Ligue 1 nicht zum Tragen zu kommen. Und das war mein Hauptkritikpunkt von Anfang an, im Sinne von zu sagen, wir begeben uns da möglicherweise als Verein in eine Partnerschaft, die wir in der Gesamtheit nicht überblicken. Nicht, weil wir doof sind, weil wir einen beschränkten Horizont haben, sondern weil die Auswirkungen, die wir heute unterschreiben, nicht auf 3, 5, nicht mal auf 3 Jahre hinweg planbar sind. Und dann kommt noch zurück, dass der Verteilungsschlüssel in der ersten Ausschreibung ganz generell eine Verlängerung des TV-Schlüssels war, den man als Zweitligist ohnehin für zumindest mal nachdenkenswert, wenn nicht sogar unfair handeln darf. Zum Beispiel Damals so ein kleiner Seiteneinschub, müsste noch online sein. Zukunft Profifußball, das war so ein Engagement aus engagierten Fußballfans während der Corona-Zeit. Die haben dazu ein Paper gemacht zum Thema, hey, unser Vorschlag für TV-Gelderverteilung. Übrigens auch ein super Thema zum Thema Fans oder Fußball als Publikumssport. Die Papers, die sind bestimmt noch online, kann man sich alle angucken. Ja. Das ist tausendfach besser. Ja, das kann alles tausendfach besser als das, was da kommt. Und jetzt aber zurück zu dieser Dezemberabstimmung. Wir haben dann ganz bewusst mit Nein gestimmt, weil wir sagen auch, das bringt uns finanziell als 1. FC Nürnberg nicht weiter. Wir sind da in respektvollen Austausch auch, also sagen wir mal so, abseits der offiziellen Linien, weil da haben dann nur die Vorstände gesprochen mit der DFL, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen in Austausch gegangen, haben gesagt, hey, wie seht ihr diese Deals? Es gibt auch jemanden, der ein großer Befürworter war, dessen Argumente ich dann auch bis zu einem gewissen Teil nachvollziehen kann. Also das war alles überhaupt nicht das Problem. Und dann diese allerletzte Abstimmung, wo ich halt mich auch dann nur auf die Berichterstattung zurückziehen kann und das, was der Vorstand mir spiegelt von dieser Sitzung, dass dann plötzlich eine geheime Abstimmung, dass man da plötzlich dann auch nicht elektronisch, sondern dass man sich nachverfolgen konnte und wie durch ein Wunder genau diese, boah, das ist, ohne das jetzt nochmal aufzurollen, ihr habt das schon gemacht, ja, es gibt zig Podcasts drüber. Benny Hoffmann hat, glaube ich, beim Kicker ganz viel darüber geschrieben. Das ist schon, wie soll ich das sagen? Da kann man sich ja nicht dran festhalten. Da kann man ja wirklich keine Pläne schmieden. Und ungeachtet der Tatsache muss ich aber auch ganz klar sagen, und das ist, glaube ich, bei keinem, auch bei den Vereinen, die mit Nein gestimmt haben oder sich enthalten haben, auch nur, dass es da nur einen Hauch anderer Meinung gibt. Wir brauchen, Stichwort digitale Transformation, auch digitale Vermarktung, definitiv.
Aber das müsste doch möglich sein, Sporting, das Ganze in-house voranzutreiben.
Ja, sagen wir mal so. Also in-house voranzutreiben könnte unter Umständen auch bedeuten, dass jeder Verein, wenn das platzt, ne, mitunter quasi von der Muttergesellschaft auch so ein kleines Päckchen mitnimmt, finanzieller Natur, ohne das jetzt weiter zu spinnen in irgendeiner Form. Aber das ist, sagen wir mal so, könnte auch eine Möglichkeit sein. Aber dass wir dort eine Lösung brauchen und dass dort möglicherweise auch Kapital benötigt werden, das wie auch immer, ja, du hast gesagt, eigene Lösung, Fremdkapital, das Geld, das durch die Medienausschreibung, das sind jetzt die Papers raus, welche Pakete verkauft werden, dass man da auf jeden Fall eine Lösung finden muss, das steht für alle außer Frage. Das ist definitiv so. Mhm.
Es ist eine wahnsinnig komplexe Welt geworden. Und wie komplex es ist, zeigt sich schon daran, dass die, Also zum einen natürlich das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Thema extrem groß ist, überhaupt an diesen ganzen Themen, die den deutschen Fußball in seiner Gesamtheit bewegen, ja extrem groß ist. Und dann gleichzeitig aber dagegen steht eine gewisse Intransparenz dieses ganzen Prozesses, dieses Entscheidungsprozesses. Ich hab mir zuweilen manchmal gewünscht, man bräuchte irgendwie in der DFL irgendwie so eine Form von Parlament oder so, also wo man einfach in öffentlichen Sitzungen, wo in öffentlichen Sitzungen die jeweiligen Vertreter dann auch mal sagen, warum sie welche Entscheidungen treffen, damit man das nachvollziehen kann und nicht am Ende irgendwie nur Hans-Joachim Watzke und im Podium sitzen und irgendwie der ganzen DFL mehr oder weniger bescheinigen, sie sind Bremser oder so, ja. Hochkomplexes Thema.
Also die Komplexität zeigt sich allein nur in den, wenn ich jetzt nochmal meinen Kalender zurückspulen würde, in den Arbeitsstunden, wo wir abends nochmal den Call hatten, wo ich dann auch nochmal versucht habe, irgendeinen Kollegen anzurufen, ob der mehr Infos hat, dass teilweise auch Informationen in unterschiedlichen Formen bei den Vereinen aufgeschlagen sind. Da kann die DFL jetzt heute sagen, nein, das war nicht so, es war definitiv so. Also, dass du zum Beispiel zusammensitzt und sagst, wisst ihr eigentlich von diesem Text, den die DFL da, nee, wo habt ihr den her? Ja, ist gerade auf kicker.de ist die aktuelle Verlautbarung von DFL und du stehst da und weißt davon nichts. Du hast davon keine Ahnung. Also da mag ich jetzt auch nicht nur den Schuh der DFL anziehen, dass da viele Dinge möglicherweise ein bisschen ruckelig gelaufen sind, aber man hatte, egal ob beim ersten oder beim zweiten Deal, immer immer das Gefühl, dass dieser Deal auf Teufel komm raus durchgepeitscht werden musste, auf irgendeine Art und Weise. Und das hat dann doch auf der Basis irritiert. Und Zitat, da mag ich jetzt den Namen nicht nennen, er wird sich sehr genau daran erinnern, der hat gesagt, naja, ihr tut euch ja leicht, jetzt stimmt ihr dagegen und profitiert trotzdem von dem Deal, aber ihr stimmt ja nur dagegen, dass ihr euch mit euren Fans gut gestellt habt. Mhm. Und das muss ich sagen, um diesem Vorurteil sollte es da draußen in irgendeiner Form für mich, für unseren Verein oder auch für viele andere Vereine, die mit Nein gestimmt haben, gelten, dem war nicht so. Das sind ganz, ganz klare kaufmännische Hintergründe und Überlegungen, die am Ende dazu geführt haben, dass man sagt, nein, für uns ist dieser Deal in dieser Form, können wir ihn auch im Sinne der Fortführung unseres Vereins, im Sinne derer, die nach uns kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, in Amt und Würden, nicht guten Gewissens unterschreiben.
Ja, vielleicht hier noch im Anschluss die Frage, ob man da jetzt vor dem Hintergrund dieses Prozesses und dieses Ergebnisses doch die Frage stellen muss, ob die jetzige Struktur der DFL 36 Clubs mit ganz heterogenen Ansätzen, ob das noch so zeitgemäß ist.
Im Zuge dieser Debatte kommen jetzt natürlich auch diese Themen auf. Ich muss auch mal sagen, um eine Lanze zu brechen, die DFL hat und tut auch viel Gutes. Ja, also die Zentralvermarktung in die Hand zu nehmen, da rauszugehen, was Christian Seifert über die Jahre gemacht hat, so streitbar die Person, vor allem auch bei den Fans teilweise auch war, das muss man schon sagen, das ist im Sinne der Vereine auch gut gelaufen. Was die Vereine dann im Sinne der TV-Geld-Vergabetabelle dann so ein bisschen selber entscheiden, ja, mehrheitlich, das ist dann auch wieder deren Ding. Ich glaube, die erste Frage, die man stellen muss und die wird dem DFB ein bisschen wehtun, ob nicht auch die dritte Liga eigentlich Teil der DFL sein muss, ne? Ob nicht das in irgendeiner Form auch quasi eine Liga ist, der eine, jetzt Professionalisierung ist das völlig falsche Wort, weil da spielen ja Profis im wahrsten Sinne des Wortes, aber ob ein Anschluss an dieses System nicht auch sinnvoll wäre. Das sind aber Diskussionen, die wir auch kleinteilig mal geführt haben, die andiskutiert sind. Nur so viel von meiner Seite ist, das ganz große Bild von DFB und DFL jetzt in Frage zu stellen, ist meine Sache jetzt nicht. Das ist nicht, also das wäre zu vermessen, würde ich sagen. Aber wie du schon sagst, zeitgemäß war das Wort. Das auf den Prüfstein zu stellen und insbesondere, und da kann ich nur sagen, auch nochmal die TV-Vergabe, die TV-Geldervergabe, wirklich einfach, jetzt zuletzt wurde das sich ja mal angeguckt mit dieser Jugendsäule, schwieriges Thema, aber das sich nochmal anzugucken, ich glaube, da wäre ich dafür. Ja. Aus Sicht des ersten FC Nürnberg wäre das etwas, wo ich sage, da gäbe es auf jeden Fall noch Handlungsdruck.
Letztlich ist ja die Liga oder die erste, zweite, dritte Liga, das sind die Produkte und die sollten möglichst jeder Verein sollte die gleichen Ausgangsbedingungen ungefähr haben. Und deswegen würde ich dafür plädieren, immer, dass man eine möglichste Gleichverteilung von Medienerlösen hat, erstmal. Ja. Und das ist halt das Ding. Aber das wird man, der Zug ist leider abgefahren, ne?
Ob der abgefahren ist, weiß ich jetzt nicht, aber das wird jedenfalls schwer sein, ihn erstmal zum Stoppen zu bringen und sich neue Überlegungen zu machen. Also ich finde, ich habe ja vorhin Parlament einfach so salopp in den Raum geworfen, aber man fragt sich ja schon, ob es dann nicht vielleicht eine andere Form der Entscheidungsfindung innerhalb der Liga geben muss, bei so vielen Mitgliedern und bei so vielen unterschiedlichen Ausgangslagen und Sichtweisen, eine Entscheidungsfindung, die transparenter ist und ganz unterschiedlichen Interessenlagen auch in der zweiten Liga und in der Bundesliga ausreichend berücksichtigt, für eine vernünftige wirtschaftliche Basis sorgt. Also ich glaube schon, dass es irgendwann dazu Überlegungen geben muss.
Ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, ja.
Sonst kommt doch die Superliga daher und dann entscheiden sich ein paar Vereine.
Darf ich jetzt mal sehr populistisch sein?
Ja.
Darf ich jetzt mal sehr populistisch sein und sehr, sagen wir mal, so unseriös? Ja. Dann soll sie doch kommen. Und dann sollen sie da doch hin. Dann,
genau.
Punkt. Ja. Ohne Namen zu nennen, dann soll sie kommen, dann sollen sie da hin.
Ja.
gerade die, die den Solidaritätspakt und die Zentralvermarktung im Zuge dieses DFL-Deals in Frage gestellt haben und möglicherweise im Nachgang gemerkt haben, hoppla, alleine geht dieses Ding Fußball ja nicht. Da brauche ich ja 17 andere dafür. Ja, ja, aber
ich bin das überhaupt nicht populistisch, sondern es ist möglicherweise einfach auch zwangsläufig oder der Lauf der Dinge, dass wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so auseinander dividieren, dass man im Prinzip eigentlich keinen auf der bestehenden Basis keinen sportlichen Wettbewerb mehr hat, dann gibt es eine Auseinanderdrift.
Ja, also dahinter steht natürlich auch die Beobachtung des großen Role Models und das ist lustigerweise nicht die Premier League, all diese Überlegungen, sondern das ist die NFL. Ja. Na, da sagt man sich, Mensch, Zuschauerrekorde, TV-Gelder, wenn das auch so heißt, Rekorde und alles drum und dran, wunderbar. Dann vergisst man aber sehr elementare Dinge der NFL. Klar, man will keinen Absteiger mehr, das ist das Erste, was man sieht, das hätte man in dieser Super League dann nicht, aber ganz elementare andere Dinge, nämlich zum Beispiel, dass nie in einer Saison du gegen die gleichen Vereine spielst, sondern dass immer ein bisschen, das heißt, immer ist eine Besonderheit dabei, außer deine, ich sag's zwar Regionalderbys oder deine Erzrivalen, gegen die spielst du, glaube ich, immer. So genau bin ich nicht drin. Ich habe mir das von Max Jakob Ost vom Rasenfunk mal erklären lassen. Podcast-Empfehlung übrigens.
Grüße gehen raus.
Und das wird dann auch immer oft verkannt, weil diese Multiplizierung der Superspiele, die ja auch bei der Champions League jetzt langsam aber sicher langweilig wird. Ne? Also ich habe heute wieder irgendwo gehört, das ist ja du, die letzten 5 Jahre, die Viertelfinals, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. A, es waren immer dieselben und B, es waren immer dieselben Ergebnisse. Und ich glaube, da hat dieses Modell Super League am Ende noch Schwächen, weil man sich die Vorteile rauspicken will und immer quasi so diese Übersättigung, ohne es zu merken, mitdenkt. Und da wäre ich gar nicht mal so sicher, ob das dann wirklich so ein riesengroßer Erfolg wird.
Schönes Schlusswort. Ich glaube, wir müssen alle zum Fußball jetzt. Heute spielt nämlich der FC Bayern in London bei Arsenal.
Ich habe gehört, die Gunners spielen, ja.
Die Gunners spielen.
Schlusspointe. Ich mag die Gunners, ich mag Arsenal, seit ich als Kind mal das Wappen gesehen habe und es furchtbar faszinierend fand als 6-Jähriger, ohne zu wissen, was das ist, dass ein Fußballverein eine Kanone irgendwie Logo hat.
Du kennst ja auch einen Auswärtsblock bei Union, ne? Was, da ist ja dieses Zitat aus Fever Pitch.
Nämlich?
Weißt du, hast du auch noch nicht gesehen?
Nee.
Ach komm. Ja, ich habe mich in den Fußball verliebt. Ich krieg's jetzt nicht auswendig hin.
Okay. Ist mir nicht aufgefallen.
Aber ich bin vorm Auswärtsblock.
Okay.
Beim Eingang, Auswärtsblock.
Ja, gut.
Ja, sehr schön. Tausend Dank, Chris, für deinen Besuch bei uns. Und ja, das nächste Mal müssen wir das aber persönlich machen.
Ja, bitte, unbedingt. Ja, vielleicht schaut ihr auch ganz schnell, ob am 22.04. noch was frei ist beim Elf-Freunde-Kneipen-Quiz. Ne?
Ja. 22.04. schreibe ich mir mal auf.
Dann machen wir vor, wie mit unserer Reichweite alle Fans sich dann da schnell anmelden.
Ja, Holger, Fabian, Robert, war mir eine große Freude. Ich hoffe, es war ein bisschen ergiebig.
Total, und, Chris, absolut. Ich hätte auch Bock, das mal ein bisschen mal fortzusetzen. Also muss nicht unbedingt eine Podcast-Folge sein, aber vielleicht sieht man sich mal. Dann freue ich mich da auf eine spannende.
Sehr gerne. Ihr wisst ja aber nicht, dass ich das nächste Mal in Berlin bin.
Ja, 22. Ja.
Wunderschönen Abend.
Ciao, ciao.
Danke.
Chris. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Schönen Abend.